Nach ganz einer ganzen dollen Weile, sag ich mal wieder, auch hier beim Uncle Chris Podcast, ja, nicht beim Uncle Chris Show auf Twitch, wo ich ja übrigens jetzt schon mal ein bisschen verschollen bin, aber ich bin dort auf einer Insel gelandet. Ein Grüezi, ein Servus und Hallo an euch alle da draußen. Ja, hier bin ich mal wieder nach, was weiß ich, wie lange Zeit, 6 Monate und ein bisschen mehr, fast 7 sogar. Ich bin aber noch am Leben, alles ist gut, alles ist noch da, ich bin noch da, ich bin gesund, mir geht's supi. Es ist einfach viel passiert, aber meine Prioritäten haben sich auch ein bisschen verändert. Da bin ich ja jetzt nochmal Uncle Chris Show auf Twitch, findet ihr mich dann immer gern live. Ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Aber das muss ab und zu mal sein. Diese Veränderung hat mir auf jeden Fall gut getan. Hab tolle Menschen kennengelernt. Mittlerweile immer so knapp, was haben wir jetzt? Knapp 200 Follower stand heute. Also 100, okay, wir sind da übertreiben. 170, glaube ich, sind es jetzt fast. Und im Stream sind es, glaube ich, immer so um die, ja, was sind es denn immer so um die 12 Leute, 10 Leute manchmal. Auf jeden Fall sehr nice. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal ganz, ganz tolle jemanden in den Himmel grüßen, der uns leider verlassen hat, der ja auch in dem Stream regelmäßig war, auch im Talk, live. Den lieben Moon, den lieben Mark, dem widme ich auch diesen Podcast und diese Folge. Ich danke dir für alles, was du getan hast und ich hoffe, du wirst in Liebe ruhen. Diese zweite Episode beinhaltet ein weiteres Interview, aber mit einer Person, mit der ich zuletzt gesprochen habe. Die liebe Patty. Und die ist schon parat, zu der komme ich nämlich gleich. Die ist jetzt schon seit Dezember am Warten hier und hat endlich mal wieder jemand gefunden wie mich jetzt wieder, aber ja, egal. Ich schwätze jetzt nur Scheiß und lass sie einfach mal hier rein und sage jetzt mal ein ganz freundliches, dickes Grüezi, Servus und Hallo, liebe Patty, hallo!
Christi.
Ja, Christi, ja, wie hesch es? Wie geht's?
Ja.
So fängt man an. Sehr gut. Wir haben jetzt lange gewartet damit, aber ich glaube, das ist okay gewesen. Ich glaube, da.
Ja, meine Absicht.
Gell. Ja, auch dein Stream ist ja enorm gewachsen in den letzten Monaten. Das ist ja super, super Leute. Alle Leute hast du ja auch mittlerweile. Und ja. Macht dir auch dolle Spaß. Das ist immer die Tänzerin. Ich bin der ruhige Talker und der ein bisschen Quatsch labert manchmal. Und sie ist dann diejenige, die richtig schön abdanzt, die Knochen bricht und live im Stream und diese Abgänge manchmal im Stream sind einfach legendär bei dir.
Dankeschön.
Bitte.
Alles Entertainment.
Ja. Deine Beine und Füße werden sie auf jeden Fall mal irgendwann danken, denke ich mal.
Tun sie schon. Okay. Dazu habe ich übrigens eine kleine Short Story.
Natürlich, fangen wir doch einmal gerne an. Natürlich.
Ja, fange ich an. Also ich hatte ja bei diesem letzten Absturz, also nicht Absturz im Sinne von ich war betrunken und bin abgestürzt, sondern ich bin wirklich gestürzt. Während dem Tanzen und bin ja umgeknickt und währenddessen ist ein Sektglas aus dem Regal gefallen und hat mir ja, ja oberhalb der Wade einen richtig schönen Schnitt verpasst, wo ich tatsächlich auch immer noch eine Narbe von habe. Und jetzt waren wir letztens einkaufen und wir wollten so Teelichtgläser mitnehmen und meine Tochter reicht mir die so und hält die am Karton fest und der Karton war aber nicht richtig verschlossen wohl, beziehungsweise war nicht richtig zugemacht. Also das war jetzt nicht so ein kleines Kästchen mit Deckel und so, sondern die Gläschen haben so rausgeschaut, weißt du.
Ja.
Und die gibt mir das so und ich nehme es natürlich auch nur am Karton und in dem Moment fliegen diese Gläschen raus, knallen auf den Boden und machen mir am anderen Bein, vorne am Schienbein, zwei schöne Schnitte rein. Also Gläser und ich, wir haben es miteinander.
Mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, was du vorhast noch mit deinen Beinen so, aber vielleicht sind es dann irgendwann mal die Schnitte, wo man dann füllt mit irgendwelchen schönen, mit Bacon und so. Ich habe keine Ahnung, was du vorhast.
Ich hab auch keine Ahnung. Ich habe jetzt auf jeden Fall die letzten paar Male zum Einkaufen tatsächlich, obwohl es sehr warm war, eine lange Hose getragen. Weil ich dachte, wenn wieder irgendwas abstürzt, bin ich vielleicht mal verschont, ja, weil ich habe natürlich hier alles voll getropft, aber es sind keine, also die am Schienbein sind nicht tief, die Schnitte, aber es hat geblutet wie verrückt. Ja, also ich habe dann, die Verkäuferin war nett und hat gesagt, ja, brauchen Sie vielleicht ein Pflaster, weil ich habe am Anfang wollte ich nur eine Küchenrolle, damit ich das halt abtupfen kann. Ich dachte, das hört gleich wieder auf. War
okay.
Halt dann doch nicht so.
Ja.
Und die hat mich dann gefragt, ob ich ein Pflaster bin. Weißt du, mit was die mir gekommen ist?
Nein.
Ich habe nichts gesagt, aber sie hat mir zwei Fingerpflaster gebracht.
Oh, wie süß.
Ja, ewig langer Klebestreifen, voll,
ja,
voll geil. Voll super beim Abnehmen vor allem, ja. Aber gerade noch so diese kleinen Pads, diese Aufsaugpads, dass ich es über die blutenden Stellen geben konnte.
Wow, ja, okay, der Wille hat gezählt. Sagen wir es doch
ja,
mal so.
Ich habe ja auch nichts gesagt, ja, also
ich weiß, wo du sicher bist, wenn du überall Glas um dich herum siehst, in der Psychiatrie, oder? Da bist du mir doch sicher irgendwie. Und glaub, du warst ja mal irgendwie in der Psychiatrie, oder? War da mal irgendwas? Eine geile Überleitung übrigens, liebe Leute. Wir müssen da aber mal zurückleiten, weil ich fange jetzt einfach mal an der Geschichte an, die ja, ungefähr an der ersten Folge anknüpft, so grob mal. Und du hast mir erzählt, dass du mal in der Psychiatrie warst und da Gott sei Dank auch da wieder raus bist, wie man heute hört und sieht. Und also du tanzt nicht in der Psychiatrie rum, also das Dream kommt nicht aus der Psychiatrie. Das ist schon mal an euch, liebe Leute, der ist live von ihr zu Hause oder sonst wo. Oder Restaurant, was auch immer. Was war das für eine Zeit? Wie alt warst du da eigentlich? Und was war eigentlich der Grund für deinen Aufenthalt dort?
Ja, ich glaube, das hatte ich sogar im letzten Podcast noch angeschnitten, dass es mir halt dann echt psychisch nicht mehr gut ging, aufgrund der ganzen Erlebnisse und Vorkommnisse in meinem Leben. Und das war, glaube ich, so ein Zeitpunkt, wo ich eigentlich mal so kurz mal durchatmen konnte und dann ist alles zusammengebrochen, ja, weil dann hattest du mal Zeit, das alles so auf dich wirken zu lassen. Und ich hatte ja, also mein Körper hat sich immer so einfach ausgeschalten. Das war, also so.
Das war die
das
Zeit
erzählt.
Nach deiner Mutter, gell? Hast du das? War die?
Genau, genau. Mhm. Also da war ich 21. Schon, habe auch schon alleine gelebt, wobei ja meine Mutter immer wieder mal zu mir gezogen ist, aber prinzipiell habe ich schon alleine gelebt,
ja,
und habe mein eigenes Leben sozusagen gehabt und war eigentlich auch so ein kleines Partygirl. Ich war ja, ich habe ja viel in Gastronomie, vor allem Diskotheken gearbeitet, war so ein kleines Partygirl und war eigentlich so in meinem Umfeld, glaube ich, war es damals ganz okay. Es gab halt meine Mutter, die immer wieder in meinem Leben natürlich aufgetaucht ist und mich dann irgendwie so aus der Bahn geworfen hat. Und es gab halt so Situationen oder Vorfälle, wenn mir alles zu viel geworden ist, bin ich einfach umgekippt. Einfach so. Wirklich, es war wie, also das haben wir später in der Psychiatrie, in der Gesprächstherapie, haben wir das so eruiert.
Mhm.
Weil es war nichts Körperliches, ja. Also ich hatte ja da EEG und EKG und ein MT oder ein CT heißt es. Ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls haben wir alles abgecheckt, ja. Also so körperlich war ich im Großen und Ganzen gesund. Ja, und es war einfach, dass ich einfach umgekippt bin und auch so Zuckungsanfälle gekriegt habe. Man hat ja auch erst geglaubt, vielleicht habe ich Epilepsie. Das war's nicht.
Ja,
obwohl es naheliegend gewesen wäre, weil der Bruder meiner Mutter, also mein Onkel mütterlicherseits, der hat Epilepsie gehabt oder hat sie noch. Ich weiß es nicht, ich habe ja mit ihm seit vielen Jahren keinen Kontakt. Ich weiß nicht, ob er noch unter den Lebenden ist, weil als meine Mutter gestorben ist, hatte ich ihn mal angeschrieben, da kam nichts. Naja, jedenfalls war ich da in der Psychiatrie und eigentlich ging es mir da ganz gut. Hatte aber zur Folge, dass wenn, also ich durfte, ich, also man muss erst mal sagen, ich bin da freiwillig hingegangen. Ja, also es war mal wieder so ein Tag oder so eine Nacht, in der ich halt einfach umgekippt bin, bin im Krankenhaus gelandet. Und das ist ja öfter passiert, auch unter Tag übrigens, nicht nur nachts. Also falls jetzt jemand glaubt, es lag am Alkohol, nein, tat es nicht. Da ist dann immer am nächsten Tag jemand vorbeigekommen von der Psychiatrie und hat gefragt, ja, möchtest du nicht rüberkommen zu uns? Wir können da schauen, wir können da machen und vielleicht können wir dir helfen. Und ich habe immer gesagt, nee, will ich nicht und so. Und an dem Tag war es einfach so, ich weiß nicht warum, dann habe ich gesagt, okay, ich kann mir das vorstellen, aber ich kann gehen, wann immer ich möchte. Ich nehme keine Medikamente. Ich mache keine Gruppentherapie. Und damit haben die gesagt, okay, alles fein. Du darfst sogar am Wochenende nach Hause gehen, wenn du es möchtest. Also du bist nur Prinzip von Montag bis Freitag in der Klinik, damit du die ganzen Therapiegeschichten mitmachen kannst und so weiter. Und ansonsten kannst du nach Hause gehen am Wochenende. Ich habe ja damals noch aktiv Dart gespielt in einem Dartverein und bin dann auch tatsächlich immer am Wochenende mit einer Freundin dann, die hat mich abgeholt, sind wir dann halt immer erst auf die Dart-Turniere gegangen oder Spiele, je nachdem, was es war. Und dann bin ich nach Hause gefahren oder zu ihr nach Hause mitgegangen oder wie auch immer. Und das war eigentlich ganz cool.
Mir fällt ja noch eine tolle Geschichte ein vom letzten Podcast. Und dieser Podcast war ja ein ganz besonderer. Denn du hast ja in deiner Geschichte erzählt von dem kleinen Bruder, der ja auch dabei war in dieser ganzen Story.
Ja.
Und der da ja auch in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Und du erzählst mir ja gar von der Psychiatrie, und aber ich möchte da kurz anknüpfen, denn nach unserer letzten Episode ist ja etwas Schönes passiert. Und da dazu kannst du gern was erzählen, weil das ist etwas, was ich immer noch herzenserwärmend finde, dass das etwas dazu beigetragen hat, dass das ein bisschen alles schneller ging und dass es so quasi ein Happy End gab, ne?
Ja, also es war so, dass mein kleiner Bruder mir frohes neues Jahr gewünscht hatte und ich ihm dann natürlich auch, und im Zuge dessen habe ich gesagt, du, ich habe erst vor ein paar Tagen über dich geredet. Und dann sagt er, hä, wie, du hast über mich geredet? Und ich sage, ja, ich habe hier einen Podcast aufgenommen und da habe ich eben erzählt, wie das damals alles kam, dass du von uns zu Hause weggenommen wurdest und dass ich dich halt schon ewig nicht mehr gesehen habe. Und er hat sich den Podcast dann angehört mit seiner Freundin zusammen. Ich glaube, das war für ihn auch gar nicht so einfach, weil da natürlich auch für ihn emotional viel dran hing. Und jedenfalls hatte seine Freundin den Vorschlag gemacht gehabt, hier, lass uns doch für eine Woche nach Wien fahren oder für ein paar Tage. Und das so super spontan, dass die tatsächlich dann Anfang Januar, ich weiß jetzt nicht mehr das genaue Datum, ich bin ja so schlecht mit Daten. Ja, wirklich, das ist echt ganz schlimm. War es der 7. oder der 8., ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall relativ zügig. Es war auf jeden Fall vor seinem Geburtstag. Er hat ja am 9. Januar Geburtstag und es war es vielleicht sogar schon der 4. und er ist vor seinem Geburtstag nämlich wieder weggefahren.
Unser Podcast war am 30. Dezember.
Ja.
Das ist nochmal ein Zeitraum, hä? Ging aber richtig schnell.
Das ging richtig schnell, ja. Und er hat ja den Podcast erst am 2. Januar oder so gehört gehabt. Also das war ja tatsächlich, dass wir nicht direkt an Silvester uns hier geschrieben haben, sondern es war ja wirklich erst zwei Tage später. Und es hat ihn emotional auch mitgenommen. Und ich muss ja auch sagen, tatsächlich, also ich sage ja immer, ich bin über das alles so hinweg und so, aber dieser Podcast hat so viel in mir aufgewirbelt. Mir sind hinterher noch 1000 Sachen eingefallen, die noch vorgefallen sind. Inzwischen weiß ich die auch nicht mehr, sind schon wieder schön vergraben. Ja, aber das hat das alles wieder rausgeholt, dass mir wirklich so viele Dinge durch den Kopf gingen. Und ich habe mich natürlich voll gefreut auf meinen Bruder, aber das war für mich emotionaler Stress auch. Und tatsächlich, während sie da waren, Am letzten Tag bin ich sogar dann zu Hause geblieben, als die nochmal unterwegs waren mit meiner Tochter und meinem ja inzwischen damaligen Freund. Weil mein Magen wieder angefangen hat zu rebellieren. Weil ich bin ja bei Stress, bin ich ja ganz arg, dass das mir sofort auf den Magen schlägt und ich dann nichts mehr essen kann, mir schlecht wird und so weiter. Ja, und das ist also tatsächlich, jetzt bin ich mir ganz sicher, das ist ein psychisches Ding. Ja, also es war eine Zeit lang, war man sich nicht so sicher, vielleicht liegt es ja doch an irgendeinem Lebensmittel oder so. Aber nein, mir geht es jetzt wieder richtig super. Ja, also kurz nach der Abreise hat sich das alles wieder beruhigt gehabt bei mir und wie ich dann wieder so zur Ruhe gekommen bin. Aber es fing natürlich schon an mit Ende unseres Podcastes, weil das natürlich einfach viel in mir aufgewühlt hat. Und was mich gewundert hat, so träumetechnisch habe ich ja von meiner Mutter nie wirklich geträumt oder irgendwas. Und auch nicht nach dem Podcast. Das fing tatsächlich dann so 2, 3 Monate später an, dass ich immer wieder ganz kuriose Träume von meiner Mutter hatte. Und sogar angefangen habe, im Schlaf zu sprechen. Ja, also es war wirklich krass und da habe ich dann auch einmal richtig laut so Mama, Mama gerufen und mein Freund hat mich dann geweckt und ich wusste erst gar nicht, wo ich bin. Also es war total schräg und ich dachte auch erst, meine Mutter liegt neben mir. Ja, es war echt strange. Aber da bin ich halt so, ich brauche wahrscheinlich eine gewisse Zeit, um gewisse Dinge so zu verarbeiten und dann bricht es so in mir raus, dass ich das auch auf
Es
meinen Schlaf
ist einiges verborgen bei dir, ne, auch. Und das ist schon, wie du gesagt hast, du verbuddelst das natürlich gern wieder. Und manche Stellen, wenn du trotzdem über deine Lebenswiese, sage ich jetzt einfach mal, drüber läufst, kann schon sein, dass du immer wieder ein bisschen einsackst. Das ist aber auch normal, weil manche Stellen sind einfach ein bisschen weicher und die treffen einen oder überholen einen eher lieber. Du hast aber was Schönes angesprochen auch, und zwar auch mal was ganz, ganz Tolles, und zwar, ja, die schönsten Menschen in deinem Leben und die wichtigsten auch, denke ich mal. Dein Bruder war mit einer Tochter unterwegs. War das die junge oder die ältere?
Redest du gerade von was Speziellen oder weil
Ja,
ich gerade
dein
gesagt
Bruder war ja, weil du
habe,
gesagt hast, am letzten Tag war ja dein Bruder unterwegs mit
ach
einer
so,
deiner
ja,
Töchter.
aber mit beiden.
Mit beiden sogar. Fangen wir doch mal bei
Ja,
der Jüngsten
genau.
an. Das ist doch ein Moment für dich bestimmt gewesen. Wie ist das eigentlich überhaupt dazu gekommen? Und ja, und auch das Vaterverhältnis, das ist ja auch so ein Thema. Das habe ich ja auch dir mal erzählt. Vaterverhältnis bei mir ist sehr gut. Stiefvater war nicht so gut. Aber wie ist es dann da abgelaufen? Weil das würde mich mal mega interessieren. Jetzt sind wir mal bei den schönen Dingen im Leben.
Also du meinst, wie das für meine Tochter war, als mein Bruder kam?
Genau, auch, aber auch generell deine Geschichte, deine Tochter, der ersten Tochter zum Beispiel.
Also meine erste Tochter,
Nach der Psychiatrie muss das ja irgendwann passiert sein, ja?
ja, das muss nach der Psychiatrie tatsächlich passiert sein. Es
Nicht?
war ja so, dass ich beim Dartspielen
Ja?
habe ich einen jungen Mann kennengelernt. Und wir waren Gegner. Wir haben gegeneinander gespielt. Und irgendwas muss ihm wohl an mir gefallen haben. Und da war ich noch in der Psychiatrie, wohlgemerkt, ja. Und wir haben dann halt irgendwie, keine Ahnung, Nummern ausgetauscht. Ich habe ihm dann auch gesagt, so, dass ich eben in der Psychiatrie bin. Aber er kann mich gern besuchen kommen. Naja, und das hat er tatsächlich auch gemacht. Da habe ich dann erfahren, dass er noch einen Sohn hat und sich gerade getrennt hatte. Und das war für mich aber fein. Da habe ich gesagt, das ist cool. Und ich fand den ja auch total süß. Also der war wirklich ein hübscher Kerl war der damals. Also ich will nicht sagen, dass er heute kein hübscher Kerl mehr ist, aber. Naja, jedenfalls hat er mich wirklich besucht und das war ja das Ärgste überhaupt. Ich lieg da so in meinem Zimmer, wir hatten so ein Doppelzimmer und ich lieg halt so in meinem Bett und ich weiß gar nicht, was ich gemacht hatte. Auf jeden Fall war ich noch total zerzaust und sah echt voll schlimm aus. Klopft's an meiner Tür und ich sag halt so herein und die Tür geht auf und plötzlich steht er da. Mir war das so unangenehm. Ja, weil ich natürlich aussah wie ein gerupftes Huhn, noch so meine Haare in alle Berge gestanden. Egal, er hat es überlebt und wir sind dann ja mehr oder weniger ein Paar geworden. Das ist ein bisschen schwierig. Ich traue mich nicht zu sagen, dass wir eine Beziehung hatten, weil das eine sehr schnelle Geschichte war. Ja, also
Eine was? Eine? Sorry?
eine schnelle
Eine
Geschichte.
schnelle. Oh, okay.
Ja, es war, also wir waren nicht so lange da verbandelt. Jedenfalls war ich dann auch so frisch verliebt und neue Lebensenergie. Und dann habe ich gesagt, nach 3 Monaten Psychiatrie, so Leute, jetzt ist es soweit, ich muss raus. Und das habe ich dann auch gemacht und bin erstmal zu einer Freundin gezogen, weil mein Bruder meine Wohnung übernommen hatte. Also mein großer Bruder, der inzwischen ja nicht mehr lebt. Ja,
Ja.
der hatte die Wohnung übernommen und ich bin dann halt eben zu einer Freundin, damit ich hier so langsam mein Leben wieder in den Griff kriege und habe mich natürlich auch mit dem zukünftigen Vater meiner Tochter getroffen gehabt. Ja. Es
Ganz.
gab dann halt, ja, weißt du, so kindergartenmäßig gab es halt so ein paar Schwierigkeiten und ich war früher halt so, wenn mir irgendwas am Arsch geht, dann einfach gleich Schluss machen, beenden, sich nicht da mit beschäftigen und so weiter. Und er hatte mich aufgrund einer Situation von ihm getrennt. Und tatsächlich habe ich dann 2 Wochen später an Silvester war mir furchtbar übel und schon ein paar Tage vorher, immer wenn wir fort waren, weil wir waren ja wieder viel unterwegs, immer wenn ich von der Disco rausgegangen bin an die frische Luft, musste ich mich übergeben.
Autsch,
Ja,
hat.
ja, ja. Und deswegen dann eine Freundin von mir gemeint, du sag mal, willst du nicht einen Schwangerschaftstest machen? Und dann sage ich, ja, wie Schwangerschaftstest? Ich hatte ja nicht mal wirklich Sex. Wie, du hattest keinen Sex? Und ich so, ja,
Jungfrau Maria,
also,
liebe Leute.
naja, wir wollten, ja, es war halt, er war ein bisschen zu früh dran. Sagen wir es so. Ja, und ja, war für mich eigentlich ausgeschlossen, aber ich habe natürlich schon gemerkt, so ein bisschen die Brüste spannen und ja, es ist alles so ein bisschen geschwollener, so. Ja, also auch unterleibstechnisch, weil, weißt ich, war ja sehr, sehr dünn und
Ja.
da hat sich halt gleich irgendwas getan. Ich will jetzt nicht sagen, da ist das Kind gleich in die Größe geschossen, sondern da tut sich ja hormonell einiges. Und dadurch war das halt alles ein bisschen geblähter, aber weißt eh, wenn eine Frau ihre
Die
Periode kriegt,
Veränderung.
dann, genau, dann ist es ja auch oft so, dass die Brüste spannen oder der Unterleib.
Wir waren bei den Veränderungen des Körpers bei der Schwangerschaft, nach deinem wunderbaren Schwangerschaftstest.
Ja.
Ja,
Naja, noch
die.
hatte ich keinen gemacht. Noch hatte ich keinen
Noch
gemacht.
hast du keinen gemacht?
Nein, ich habe ihn dann am 1.1. ist meine Freundin ist dann losgezogen in eine Notapotheke und hat einen gekauft. Und habe gesagt,
Ja.
den machst du jetzt. Und den habe ich dann auch gemacht und habe den halt so abgelegt am Waschbeckenrand, weil der braucht ja immer ein paar Minuten.
Ja.
Und habe den auch gar nicht weiter beachtet und total vergessen gehabt. Ja, und irgendwann musste ich wieder auf Toilette. Und als ich dann beim Händewaschen war, gleitet mein Blick so über den Schwangerschaftstest. Und dann hast du erstmal einen lauten Schrei gehört. Dann habe ich gelacht, dann habe ich geweint, dann war ich entsetzt. Hatte aber am selben Tag noch gesagt, gut, dann ist es jetzt so und dann ziehen wir das jetzt halt durch. Also das war echt so eine kleine Achterbahn der Gefühle.
Ja.
Waren dann natürlich 2 Striche zu sehen und bedeutete, ich bin schwanger. Und ich habe echt gedacht, wie zur Hölle war das eigentlich möglich? Also ich habe ja keine Pille genommen, weil ich immer wieder Schwierigkeiten mit der Pille hatte. Und
Ja.
ich war auch bei meinem Frauenarzt damals und der hatte gesagt, ich gehöre zu den seltenen Fällen, die zwar ihre Periode haben, aber nur schwer fruchtbar sind. Im Übrigen hat sich später das Gegenteil herausgestellt. Ich bin super fruchtbar, ja. Also ich bin super, super fruchtbar.
Bist du es immer noch?
Leider ja, also ich wäre gerne schon in dem Alter, wo dann nichts mehr geht, aber leider bin ich da noch nicht angelangt, mein Körper sagt nö. Also ich weiß nicht, ich habe es jetzt schon lange nicht mehr ausgetestet, aber...
Aber wie hast du jetzt trotzdem den Zweifel gehabt, dass du schwanger geworden bist? Ich meine, ihr hattet nicht wirklich Sex, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also
ja, also ich will das jetzt hier nicht so ganz genau erklären, wie das war, aber er war halt zu früh dran und den Rest musst du dir jetzt mit deiner Fantasie ausmachen.
Das war halt ein Lusttropfen, der reicht aus.
nein, es war kein Lusttropfen. Er war schon soweit, nur ich war noch nicht, also ja, okay. Ja egal. Ich kann das hier nicht, also, wir machen ja hier keinen Sex-Podcast. Ja. Ich muss hier erzählen, wie das genau passiert ist. Das ist
herrlich, aber ja, hast du schon recht. Aber das gereicht,
ja? Ja. Und der Gedanke war dann auch so, hey, wenn das ausreicht, dann hat dieses Kind es verdient zu leben. Oh. Ja, also wer sich so durchkämpft, der darf auch leben. Cool. Und ich hatte ja in der Schwangerschaft, im 7. Monat hatte ich vorzeitige Wehen. Mhm. Und mein Muttermund war auch schon geöffnet. Ich war dann auch lange im Spital und durfte nicht wirklich aufstehen und hing am Wehentropf und so weiter. Bis kurz vor dem Termin, da habe ich dann gesagt, Leute, ich muss raus. Ich habe noch so viel zu tun. Ich bin alleinerziehend, ja. Also noch nicht, aber bald. Und ich muss hier noch einiges auf die Reihe kriegen, bevor das Kind kommt. Mhm. Ja, und er hat mich dann selber entlassen und das war ja auch das Ärgste, wie mir die Ärztin gesagt hat, ja, wenn sie jetzt gehen, wird ihr Kind zu 100% eine Totgeburt.
Was? Kommt man denn auf den Quatsch?
Ja, weißt du, weil das sind halt so ärztliche Methoden, um dir Angst zu machen, damit halt auch da bleibst. Aber ich habe mich soweit gut gefühlt und ich habe irgendwie im Gefühl gehabt, nein, da passiert jetzt nichts, es ist alles gut. Ja, und es war dann auch im Endeffekt so, ich bin dann alle zwei Tage zu so einem Spezialarzt gegangen. Dort hat sich dann übrigens auch herausgestellt, dass mein Kind nur eine singulare Nabelschnur hat. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob das zwei Ausgänge sind und ein Eingang oder zwei Eingänge und ein Ausgang bei der Nabelschnur. Jedenfalls hatte meine Tochter jeweils nur eins davon.
Okay.
Und dadurch sind ein bisschen unterversorgt. Mhm. Und trotz dieser ganzen Schwierigkeiten ist dieses Kind auf die Welt gekommen. Ja, also dieses Kind hat es wirklich verdient zu leben. Das ist eine Kämpferin. Und sie kam ja dann auch auf die Welt und war so ganz klein und zierlich. Und also die hat ja nur... Ich muss jetzt ganz kurz nachdenken, ja. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es waren 48 Zentimeter. Oder waren es nur 43? Da bin ich mir jetzt gerade echt nicht sicher. Ich müsste jetzt das Büchlein raussuchen gehen.
Also ich war 51 und ich war normal Geburt. Also vielleicht ja, 43, genau. Ne?
Und meine Jüngere, die war ja 52 Zentimeter. Aber meine Jüngere, die hat halt auch nur 2180 Gramm gehabt.
Wow, okay.
Ja, also die war schon sehr klein und leicht. So, und hatte am Anfang Probleme mit Unterzucker. Mhm. Ja, und deswegen war sie dann auch 4 Wochen noch im Spital. Ich habe mich dann derweil entlassen und bin nur tagsüber immer da gewesen, weil ich da in diesem Spital, also war für mich halt in dem Sinne Zeitverschwendung, weil ja zu Hause noch echt viel zum Vorbereiten war, weil ganz fertig wirst du ja nie. Und ich bin halt so den ganzen Tag über im Spital gewesen und bin abends natürlich nach Hause gefahren, habe dort in einem ordentlichen Bett geschlafen und bin dann morgens wieder hin. Ja, und das war aber so schlimm für mich, weil du kommst abends nach Hause und du hast ein Kinderbett dastehen, du hast keinen Bauch mehr und in dem Kinderbett liegt kein Kind drin. Das war richtig schlimm. Eines der schlimmsten Gefühle überhaupt, ja. Also, Das war auch echt hart. Ich war ja auch damals noch sehr, sehr jung und ich war ja immer so eher dieses Mauerblümchen und ruhig und pushen und so weiter. Und es war auch oft so, dass ich ins Spital gekommen bin und neben ihrem Wärmebettchen gewesen bin. Also, sie war ja nicht im Brutkasten, sondern nur im Wärmebettchen. und bin daneben gesessen und habe stundenlang gewartet, bis eine Krankenschwester kam und mir mein Kind in die Hand gedrückt hat, weil ich mich nicht getraut habe, das selber aufzumachen, da irgendwie ranzugehen, weil die war ja auch furchtbar verkabelt, ja, also die hat ja überall keine Ahnung was dran gehabt. Und die mussten ja irgendwann die Infusionsnadel durch den Kopf, weil das am Arm nicht mehr ging und an den Füßchen auch nicht. Und ja,
Autsch. Okay.
Ja, da hatte ich halt natürlich dann Hemmungen und ich hatte Angst, jemanden anzusprechen. Ja, das habe ich alles erst im Laufe der Zeit dann gelernt. Also so wie meine Tochter dann entlassen war und irgendjemand war ungerecht gegenüber meinem Kind. Also ich habe dann irgendwie eine Ungerechtigkeit gesehen, zum Beispiel beim Bus oder so, dass ich da nicht mehr rein konnte. Also da habe ich dann gelernt, den Mund aufzumachen und auch mal was zu sagen. Also so, wenn es gegen mich geht, bin ich eher so, wo ich denke, okay, dann halt nicht. Aber wenn es gegen meine Kinder geht, da kann ich schon ganz schön.
Da bist du die Löwenmutter.
Ja, ich mag dieses Wort nicht, die Löwenmutter. Ja, das ist so abgedroschen. Aber ja, schon einstehen halt so und halt auch das fordern, was dir im Prinzip zusteht. Ja, weil also eigentlich so völlig normale Dinge, aber wenn sie mich betroffen haben, habe ich halt immer gesagt, ach, scheiß drauf. Und wenn es meine Kinder in irgendeiner Weise betroffen hat, dann bin ich richtig sauer geworden auch, ja.
Das hat die Selbstverantwortung, die du mit dir komplett im Reinen bist, aber du trägst eben auch Verantwortung für andere und da muss da ist deine Energie halt hingegangen. Und das ist doch cool. Du hast immer dich nach hinten angestellt. So soll es ja auch irgendwo sein. Man soll sich nicht komplett vergessen, aber hinten anstellen ist in Ordnung, ja. Sollten viele Eltern wieder mal machen.
Ja, war irgendwie so, keine Ahnung. Hat sich halt so verändert. Ich habe das auch bewusst wahrgenommen tatsächlich, dass ich mich da verändert habe. War am Anfang sogar über mich selbst erschrocken, dass mich das so aufwühlen kann. Aber ja, war dann halt so und war auch gut so natürlich und hat mir dann später auch für mich selber geholfen. Ja, also ich bin nicht mehr die gleiche Person, die ich vor 20 Jahren war.
Du hast die abgelegt, ne?
Sag ich das. Ja. Also ich habe ganz viel abgelegt. Ich meine, ich habe noch ein paar Macken, die gibt's immer noch und die werden auch nie weggehen. Das ist einfach so eingeprägt. Aber prinzipiell bin ich jetzt schon. Also ich frage immer noch ungern um Sachen oder bitte um Sachen, die mich betreffen. Das ist immer noch so. Also ich wenn wir jetzt mal das blöde Beispiel Streaming hernehmen und so, dann heißt es immer, ja, frag doch den und den, der kann dir bei dem und dem helfen. Und da bin ich eher noch so, ja, nee, mach ich nicht und so. Also das schon, aber es gibt trotzdem Momente, dass wenn mir was nicht passt, dann sage ich das auch. Ja, so, also wenn es darum geht, mich zu schützen, das kann ich.
Okay. Nee, das ist gut. Das ist okay.
Ja, finde ich auch gut.
Die Geburt deiner zweiten Tochter, die war ein bisschen einfacher. Also, die haben ja beide jetzt zwei verschiedene Väter, ne? Oder? Wie ist das?
Ja, genau. Ja.
Und wie ist das Verhältnis von den beiden zu ihren Vätern jeweils?
Also meine Ältere hat ein super Verhältnis zu ihrem Vater. Ich übrigens auch. Also wir verstehen uns echt gut. Wir hatten nie Probleme. Also wenn man es als Problem bezeichnen möchte, er hatte ja seiner Familie 10 Jahre lang verschwiegen, dass es meine große Tochter gibt.
Okay, schade. Aber ja, immerhin hat er es dann gesagt irgendwann mal. Ja.
Naja, also das war natürlich ein weiter Weg dorthin und ich hatte ihm damals auch immer gesagt, und das ist so witzig, weil man ja immer so Zeitperioden hernimmt, und ich habe gesagt, in 10 Jahren wirst du es bereuen. Und als sie 10 wurde, war der Zeitpunkt da, wo er das dann wirklich auch bereut hatte. Und es war halt so, dass er endlich seiner jetzigen Frau damals, aber also von damals war es noch die Freundin, heute sind die verheiratet, dass es ihr dann gesagt hat. Und er wollte es eigentlich auch seiner Mutter sagen. Die war aber im Spital und hatte, ich weiß gar nicht, was er hatte, aber sie hatte dann eine OP und ist danach nicht mehr aufgewacht, so viel ich weiß. Also so ganz genau, bitte nagelt mich da nicht drauf fest. Ja, ich bin nämlich wirklich schlecht, mir sowas zu merken, wenn es mich nicht direkt betrifft. Jedenfalls konnte er ihr das nicht mehr sagen. Aber
Oh.
dafür hat meine große Tochter tatsächlich noch ihre Uroma kennenlernen dürfen. Ja, und dann gibt es ja noch den Bruder von ihm, also ihren Onkel und so. Und die haben sie auch wirklich alle toll aufgenommen. Also auch die Freundin von ihrem Vater, die auch einen Anteil daran hatte, dass da der Kontakt besser wurde oder so. Oder sie hat nie ein Drama gemacht
Schön.
Oder so Sachen. Ja, also das war echt cool. Erst wenn, sage ich schon, die Lea hat ja auch einen Bruder, eben, weil er ja vorher schon ein Kind hatte.
Ja.
Und die zwei verstehen sich auch sehr gut. Und es ist halt schade, dass die so viel Zeit verloren hatten. Ja, weil die Zeit gibt ihnen natürlich keiner zurück.
Richtig.
Und ja, klar, wir waren in einem anderen Land, aber Kontakt halten, wie man sieht, kann man ja trotzdem.
Durchaus,
Ja.
durchaus.
Und wenn sie dann hinfährt und so, da ist sie dann immer bei ihm. Alle freuen sich, dass sie kommt. Und das ist schon schön. Ja, also da haben wir wirklich nie Probleme gehabt, so auch was Unterhalt betrifft. Immer freiwillig und ohne, dass wir da jetzt großartig das Jugendamt involvieren mussten oder so. Also das war wirklich sehr cool. Wir hatten sogar dann eine Zeit lang über das gemeinsame Sorgerecht nachgedacht. Allerdings, dadurch, dass wir in zwei verschiedenen Ländern waren,
Ja.
war das natürlich auch ein bisschen komplizierter, aufwendiger und dann haben wir es halt so gelassen. Ja, aber sie durfte immer zu ihm, er durfte immer vorbeikommen, wann immer er wollte. Es ist natürlich durch so großen Abstand nicht ganz so spontan und easy, aber es geht schon, ja.
Das ist
Und
ganz, ganz schön, sowas zu hören.
Da, das finde ich super. Und meine jüngere Tochter, die kam ja erst 5 Jahre und 3 Monate später auf die Welt.
Und wie ist
Da
es?
war ich schon nicht mehr in Deutschland, ja. Also da bin ich nach Österreich.
Da ist es schon nach Vienna.
Da bin ich nach Vienna. Ja, das war eigentlich auch gar nicht so geplant. Ich bin von der Stuttgarter Gegend, wo ich vorher gewohnt hatte, bin ich nach Bocholt gezogen, also Richtung niederländische Grenze. Und dann hatte ich die lustige Idee, ich könnte ja zu meinem Vater ziehen mit meiner Tochter, weil es mir irgendwie doch wichtig war, dass sie familiären Anschluss hat. Und meine ganze italienische Seite wohnt da unten, mehr oder weniger in einer Ortschaft. Und das war mir halt irgendwie wichtig, ihr da ein Netz zu spannen, dass wenn irgendwas mal ist, weil weißt eh, also es muss mir ja jetzt nicht einmal was passieren. Aber Kinder wollen ja nicht immer zwangsläufig mit den Eltern reden über Probleme. Oder du hast gerade Streit mit deinem Elternteil und willst irgendwie woanders hin. Und dann ist es doch cool, wenn es da Familie gibt, wo du hingehen kannst. So, das war der Grundgedanke. Damals war sie noch sehr klein, ja. Also, wir reden hier von 3 Jahren. Ja, also da hatten wir noch kein, oder eigentlich hatten wir nie Probleme. Das ist ja das nächste Phänomen, dass ich mit meiner größeren Tochter nie Probleme hatte. Die hat auch irgendwie die Pubertät aus Versehen übersprungen oder so. Keine Ahnung. Also, da gab es nie irgendwie Orge-Geschichten. Naja, jedenfalls bin ich dann nach Italien zu meinem Vater und hatte aber ja ein kleines Problem dann mit meinem Vater. Und also ich möchte das hier nicht so weit ausführen. Es war auf jeden Fall so, dass er mich sehr schwer gefühlstechnisch verletzt hatte. Und ich hatte damals schon einen Freund, der eben in Wien gewohnt hat. Und der hat damals, weißt du, so romantisch. Kennst du das große Meer von Österreich? Spaß. Weil er gesagt hat, er fährt also mit der Nussschale übers Meer und würde mich holen. Das war doch romantisch, oder? Aber kennst du das große Meer, von dem aus man in Österreich startet?
Nein, das klär mich auf.
Es gibt kein Meer in Österreich.
Okay, die dicke Donau.
Ja, aber die Aussage war einfach sehr schwer romantisch für mich damals, ja. Und
Oh.
habe ich gedacht, okay, ich war ja schon eine Woche dort und habe mir das alles angeschaut und habe mich da auch sehr wohl gefühlt, was ja für mich immer ein Problem war, wenn ich irgendwo war, dass ich eigentlich nach 3 Tagen wieder nach Hause wollte. Und da hatte ich dann gedacht, nö, kann man aushalten, ist eine schöne Stadt, zieh mal hin. Und bin dann mit meiner Tochter im Gepäck, die dann schon fast 4 war, nach Wien. Zu
Auf der
meinem
Nussschale.
Freund. Auf der Nussschale. Nein, mit dem Zug.
Okay.
Mit dem Zug. Und das war dann auch erstmal alles voll schön. Also wir hatten halt eine sehr, sehr kleine Wohnung zu dritt. Aber es ging, ja, also dadurch, dass meine große Tochter nie irgendwie jetzt so ein extremes Kind war oder ein Problemkind war, war das wirklich gut möglich. Ja, ich meine, die hat so Quatsch gemacht, wie Ceramissteinchen in die Steckdosenlöcher zu stecken, wo ich dann wirklich mal ausgeflippt bin, weil ich gedacht habe, mein Gott, wie gefährlich das eigentlich war, was die da gemacht hat. Oder sie hat hier ein Bild auf die Wand gemalt und hat ganz groß ihren Namen daneben geschrieben und hat dann nachher gesagt, nee, das war ich nicht. Ja, also, weißt du, wenn das alle Probleme sind, die du hast, dann ist
Hast du
alles in
keine?
Ordnung. Dann hast du keine. Genau. Und es war soweit auch ganz cool. Ich meine, mit meinem damaligen Freund gab es schon immer wieder mal so Situationen, wo du gesagt hast, nicht ganz so cool, aber du hast es jetzt nicht als so schwerwiegend gesehen, ja? Also es gab mal eine Situation, da waren wir auf der Donauinsel, auf dem Donauinselfest. Übrigens mit einer der Gründe, warum ich das Donauinselfest nicht so mag, weil immer wenn ich da war, gab es Probleme. Entweder dort oder danach. Ja, also bis zu einem gewissen Zeitraum. Irgendwann hat es aufgehört, weil ich meine Probleme abgeschafft habe, dann hatte ich die nicht mehr. Aber es gab eben eine Situation, wir waren noch relativ neu hier und also in Wien und wussten nicht so alles, wo was ist, wie was läuft und so weiter. Und es war eigentlich ganz toll. Wir waren mit meinem damaligen Freund und seinem Bruder und alles war witzig und schick. Und irgendwann hatte mein Freund halt einen über den Durst getrunken und hatte sich nicht mehr ganz so, also hat sich nicht mehr ganz so gespürt, sagen wir mal, ja. Auf jeden Fall waren wir da gab es die FM4-Bühne und haben uns ein Konzert angehört. Und er hat halt meine große Tochter auf die Schultern genommen und mit ihr so rumgeblödelt und sie konnte dann halt auch ein bisschen was von der Bühne sehen und war ja eigentlich nice. Das Problem war, dass er sich eben nicht mehr so gespürt hat und halt ziemlich wild rum gemacht hat da beim Rumhüpfen und sie halt obendrauf und sie hat Angst gekriegt. Ja, und dann irgendwann sag ich, du, hör mal auf, weil weißt eh, die kriegt Angst, dann guckt er so hoch und sagt, hast du Angst? Und sie sagt, ja, aber er versteht es gar nicht, weil es um uns herum so super laut war und hat halt verstanden, na, also für nein. Und hat weitergemacht, bis sie dann angefangen hat zu weinen. Und dann habe ich sie von ihm runtergeholt und das hat er irgendwie so persönlich genommen, dass er richtig ärgerlich wurde. Und sein Bruder hat sich dann eingemischt und hat gesagt, hey, hier, nee. Kannst du nicht machen und Kind hat Angst und er hat es überhaupt nicht überrissen und verstanden
Okay.
und die zwei haben sich dann noch fast geprügelt. Ja, und dann ist er einfach gegangen.
Ja.
Er hat uns einfach stehen lassen, ohne Schlüssel, ohne irgendwas und ist gegangen.
Nice. Und
Ja, es war auch schon sehr spät am Abend. Es war genau, ein Freund war noch von ihm dabei, sein bester Freund. Und der hat dann gesagt, er nimmt uns mit zu sich. Das ist in der Nähe von unserer Wohnung gewesen. Und bei seinem Bruder wäre es ein bisschen blöd gewesen. Der war nicht so der Ordentlichste und hätte sich halt ein bisschen geniert, sagen wir es mal so. Ja, und deswegen sind wir da mit zu seinem besten Freund und der hat uns so die Ausziehcouch hergerichtet. Da habe ich dann mit meiner Tochter übernächtigt und er hat sich halt in sein Bettchen gelegt. Ja, und dann haben wir am nächsten Tag gesagt, Mensch, ob mein Freund so begeistert von der Idee ist, dass ich bei ihm geschlafen habe. Da habe ich noch gedacht, naja, komm, also er hat uns da stehen lassen, was hätten wir denn tun können? Ja, eigentlich so. Haben wir auch echt voll lang gewartet, bis dann irgendwann mal ein Anruf von ihm kam. So, ja, wir dürfen jetzt nach Hause kommen, nach dem Motto. Das habe ich dann auch gemacht. Und irgendwann, ja, er ist ja auch nicht so, der dann hier gleich losprescht oder so in gewissen Situationen, aber irgendwann kam er so auf die blöde Idee, ich hätte was mit seinem besten Freund gehabt. Dann habe ich gesagt, na klar, meine Tochter lag dazwischen. Klar haben wir uns amüsiert. Was ist denn mit dir los eigentlich, ja? So, dass er dieses Vertrauen nicht in seinen besten Freund hatte und nicht in mich hatte, das hat mich schon schwer enttäuscht gehabt, ja. Also wo ich echt gedacht habe, du Trottel, lässt uns da stehen auf der Donauinsel, wir kennen uns Nüsse aus, haben keinen Hausschlüssel. Du bist einfach verschwunden. Er war so nett und bietet uns ein Plätzchen an und dann unterstellst du uns so einen Scheiß? Ja, also das war schon mega verletzend. Aber weißt eh, wir sind ein Paar und man hat halt ab und zu mal so Problemchen. Naja, und dann siehst du halt so drüber hinweg.
Okay. So, irgendwo bis zu einem gewissen Grad ist sowas ja immer in Ordnung, ja.
Genau. Und da fing es dann an, dass uns manche Leute, also so Freunde von ihm, immer wieder zu mir so gesagt haben, oh, der ist ein Psychopath, das weißt eh. Und ich denke so, hä? Finde ich gar nicht. Also er hat eigentlich immer recht vernünftige Ansichten. Und echt schlauer Kopf, ja. Also der Typ ist nicht blöd, ja, so. Aber im Laufe der Jahre haben sich halt immer mehr Macken herausgestellt gehabt. So. Also es gab mal eine Situation nach der Geburt meiner Jüngeren. Ich war ja zwischenzeitlich in Deutschland, weil wir eben diese kleine Wohnung hatten und ich habe gesagt, du guckst du, dass du hier eine gescheite Wohnung auftust und ich bring mal unser Kind zur Welt und komm dann halt wieder. Ja, so. Und das haben wir dann auch so gemacht. Gab schon ein paar Schwierigkeiten, also wie ich in Deutschland war, dass er dann irgendwie komische Sachen sich eingebildet hatte, die gar nicht existent waren, ja. Und jedenfalls sind wir dann zurückgezogen und sind in die neue Wohnung und ich habe damals Internet und alles beantragt und so Geschichten. Ja, und dann hatten wir irgendwann mal irgendeinen, also eigentlich hatte er mit seinem Bruder Streit. Sein Bruder hat dann zwischendurch auch bei uns gewohnt gehabt und die hatten dann Streit miteinander und ich habe dann irgendwann gesagt, mein Gott, jetzt hör doch auf, das ist völlig lächerlich, über was ihr euch da so streitet. Und dann fing der mit mir Terror an und dann fing er an mit dem, was alles seins ist und was weiß ich. Und also er war ja so eine Person, für ihn war alles seins. Er hat alles so eingenommen und das war, er ist der Herrscher über alles so. Das war halt schon krass. Und er hat dann irgendwie aus Wut hat er den Router genommen und einen Hammer und hat den kaputtgeschlagen, ja. Und ich war dann halt auch voll pisst, weil ich meine, das Gerät musste ich zahlen und musste ja dann auch wieder ein neues besorgen. Ja, weißt du, was er gemacht hat am nächsten Tag? Das war das Ärgste. Er hat bei, war UPC, glaube ich, damals, angerufen, hat einfach einen neuen Router auf meinen Namen bestellt. Ja, also er war halt schon crazy, ja. Und es gab halt immer mehr Situationen, wo das ausgeartet ist. Dann war eben mal wieder Donauinselfest angesagt. Und meine Mutter war auch da und wir waren auf dem Donauinselfest und es war ein wunderschöner Tag. Wirklich, alles war super. Bis er und meine Mutter beide einen über den Durst getrunken hatten. Und auf der Heimfahrt mit der Schnellbahn fing es an, oder mit der U-Bahn war das, glaube ich, fing es an, dass die zwei sich da angefangen haben zu streiten. Und der Streit ging dann so weit, dass bis wir zu Hause waren, die Situation entstanden ist, auch durch die blöde Gosch meiner Mutter, das muss ich natürlich schon sagen, ja. Also meine Mutter hat da ja kein Blatt vor den Mund genommen und war genauso ekelhaft.
Eine gute
ja?
Hilfe.
Also das ist halt, ja, aber er hat meiner Mutter eine Watschen gegeben, also eine Ohrfeige. Und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, bis hierhin und nicht weiter. Hab meine Sachen gepackt, hab meine Mutter losgeschickt mit den Kindern, ja, und hab dann mit ihm noch voll lang geredet und habe ihm dann halt so klar gemacht, dass ich halt auch sein Kind mitnehme, ja, weil es ja sein Kind.
Ja.
Und er hat gesagt, ja, aber in der Situation lasse ich sie nicht da und du weißt eh und wir müssen da vernünftig und was weiß ich und hab mit Engelszungen auf ihn eingeredet und durfte sie dann auch mitnehmen.
Mhm.
Er hat uns dann gehen lassen und ich bin zu seiner Ex-Freundin. Ich kannte ja noch nicht so viele Leute und das waren alle Leute, die ich kannte, waren von seiner Seite. Ich habe nicht selbstständig Leute kennengelernt, weil ich ja nur mit ihm unterwegs war. Ich hatte da auch gar keinen Bock, dass ich da irgendwie alleine losziehe. Ja, das muss man dazu sagen. Also es war nicht jemand, der mir das verboten hätte.
Ja.
Aber es war einfach so zu einem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nö, ich möchte gar nicht los und selber Leute kennenlernen, sondern wir machen halt, wenn wir zusammen rausgehen, machen wir halt was zusammen. Und dann bin ich zu seiner Ex-Freundin und wir hatten uns dann wieder ausgesprochen. Na, ich sag, na gut, probieren wir das halt nochmal. Meine Mutter hat gesagt, sie geht in die Wohnung wieder. Hat sie dann auch durchgehalten. Sie
ja.
ist wieder zurück nach Deutschland. Und ja, wir hatten es nochmal probiert, aber die Beziehung war schon so kaputt, dass da einfach nichts mehr zu reparieren war, weil diese Router-Geschichte, das war halt nur eine von vielen Kleinigkeiten, die dann immer wieder passiert sind. Ja, und er hat mir gegenüber nie Gewalt gezeigt. Also es gab halt mal eine Situation, da bin ich ihm nicht wirklich ausgewichen. Und normalerweise bin ich immer so einen Schritt zurück, wenn er da in seinem Ding war, ja. Und da bin ich ihm halt nicht ausgewichen und er hat sich so ein bisschen, nennen wir es, bedroht gefühlt.
Mhm.
Und er hat mich dann, er wollte meinen Koffer in den Pool schmeißen. Das war ja, also wir hatten so einen Swimmingpool draußen stehen. Und er wollte den in den Pool schmeißen und ich habe zu ihm gesagt, er soll das lassen und habe mich halt so dagegen gestellt. Und er hat den Koffer im Endeffekt doch in den Pool geschmissen und hat mich sozusagen nach hinten gedrückt und ich bin gegen den Wäscheständer geflogen, ja. Aber das war jetzt nicht, wo ich gesagt habe, oh, er wollte mich verletzen oder er wollte mich schlagen, sondern das ist aus der Situation heraus passiert. Und ja, der Typ ist ein Psychopath. Ich wollte es halt nicht glauben, ja, aber was daraufhin alles folgte und passiert ist, das war richtig schlimm, ja. Also es war eine schlimme Zeit, die da gekommen ist dann nachher.
Was auch deine mentale Gesundheit nicht gerade gefördert hat, ne? Und,
nee, gar nicht.
Ja.
Ich wurde paranoid, tatsächlich. Also ich habe auch eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt gehabt, weil er mir am Telefon gedroht hatte, ja, pass auf deinem Heimweg auf und deine Tochter, also damit die Große gemeint, die soll auch aufpassen.
Mhm.
Und das war, also weil halt so viel im Vorhinein schon passiert ist, war das einfach ein Punkt, wo es mich echt voll erwischt hat und ich dann halt tatsächlich eine Anzeige gemacht hatte. Und es war halt auch so, dass ich ein paar Tage später bin ich ja überfallen worden auf dem Weg zur Arbeit. Also so richtig hier mit Messer am Hals und so. Es ist nichts Großartiges passiert. Ich hatte wirklich Glück. Aber ich hatte halt so Faustschläge ins Gesicht bekommen. So, das war auch das tatsächlich, was mich am allerlängsten beschäftigt hat, diese Faustschläge ins Gesicht. Das fand ich so erniedrigend. Ja, aber all dieses zusammen hatte natürlich bewirkt, dass ich paranoid geworden bin. Also jetzt nicht, bin ich wie eine Verrückte durch die Gegend gelaufen und ja, habe überall Gespenster gesehen, aber ich konnte nicht mehr einkaufen gehen. Wenn es an meiner Türe geklopft oder geläutet hat, habe ich mich versteckt.
Mhm.
In meiner eigenen Wohnung, ja, dieses. Aber das hatte ich ja früher schon. Wenn es geläutet hat, habe ich mich immer irgendwo unter dem Tisch versteckt. Also als ich mit meiner Mutter da noch gewohnt hatte, weil es immer unangenehmer Besuch war. Ja, so. Und das kam dann erstmal wieder richtig raus. Ja.
Mhm. Das hast du mal erzählt in der ersten Episode, richtig.
Genau. Und wir hatten dann halt eben auch eine Gerichtsverhandlung und so weiter. Und ja, er durfte sich ein Jahr weder mir noch meinen Töchtern nähern. Und als dieses Jahr rum war, da hatte ich schon dann eben meine letzte Beziehung kennengelernt. Und der hatte gesagt, hier, jetzt komm, das ist der Vater des Kindes und mach doch wieder und tu und gib ihm noch eine Chance. Und ich war eigentlich erst so, nee, weiß ich nicht, muss ich drüber nachdenken. Aber weil das mein damaliger Freund eben gesagt hat, habe ich halt so gedacht, okay, komm, was kann schon großartig passieren? Du hast jetzt dein eigenes Leben und das ist jetzt alles auch schon eine Weile her und wird schon cool sein. Und war dann auch erstmal cool. Ja, also war wirklich, wir hatten ein relativ gutes Verhältnis. Er durfte dann auch seine Tochter sehen. Ich habe ihm das also sozusagen wieder gestattet, weil es halt auch meiner Tochter gut getan hat. Also sie hat ihren Vater schon sehr vermisst.
Wow. Und, ja, und die wusste natürlich die Geschichten nicht so ganz krass, aber ne?
Nee, weißt eh, das erzählst du deinem Kind dann auch nicht so. Und weißt du, also das, was ich da jetzt erzählt habe in den Sachen, die vorgefallen ist, das waren ja nur so ein paar Sachen. Da ist ja wirklich viel passiert gewesen.
Die Spitze vom Eisberg, meinst du?
Ja, es war nicht die Spitze vom Eisberg, weil, also, obwohl die Drohung dann so das Fass zum Überlaufen gebracht hatte, ja, weil ich dann halt schon Angst um meine Tochter hatte, weil das war halt ein unglaublicher Schwätzer auch und er kennt hier Albaner und Tschetschenen-Clan und die hetzt da auf mich und weißt eh. Ich habe mich dann auch eine Weile ja immer von der Arbeit begleiten lassen und so, weil ich echt nicht mehr vor die Tür konnte. Das war wirklich schlimm. Und naja, es war alles gut. Er hatte ein Haus in einem anderen Bezirk in Wien. Und dieses Haus hat er verloren, mit seinem Bruder zusammen übrigens, weil die beiden oder einer von denen, man weiß es nicht so genau, jeder sagt was anderes, die Miete nicht überwiesen hatte. Also waren beide mehr oder weniger obdachlos, hatten noch eine Katze. Und ich habe halt gesagt, weil ich bin ja ein mitleidiger Mensch, oh, ich kann mir das so schwer vorstellen, dass der auf der Straße schläft und so weiter. Ich habe Mitleid. Ja, ihr könnt erstmal bei mir bleiben. Erstmal. Sein Bruder ist auch relativ schnell ausgezogen. Die Katze von ihm hatte ich dann geerbt. Also wir hatten ab da dann auch eine Katze.
Jawohl.
Und er ist irgendwie aber nicht gegangen. Und mein Ex, also nein, also meine letzte Beziehung jetzt da, der war damit aber völlig fein. Der hat da kein Problem mit gehabt. Ja, also der hat gesagt, ja, ist cool von dir und so. Der war auch so super sozial eingestellt. Und wir waren dann in Italien im Urlaub und es war eigentlich so, dass mein Mietvertrag bald abgelaufen wäre, weil die 5 Jahre rum waren. Ja. Und wir halt überlegt haben, oh, was machen wir jetzt? Und ich hätte noch so 4 Monate Zeit gehabt, mir was zu suchen. Und da hat mein Freund gemeint, komm, zieh doch zu mir mit deinen Mädels und so, das passt voll. Und ich sagte, okay, cool. Und dann hat er gesagt, ja, gucken wir, ob wir das gleich kündigen können, weil also der Vater von meiner Jüngeren, der könnte ja bei uns im Lokal hinten, gab es so eine kleine Wohnung, da könnte er ja vorübergehend bleiben und ich müsste halt nicht noch Miete weiterzahlen. Ja, der ist dann da auch vorübergehend eingezogen. Vorübergehend waren dann im Endeffekt 3 Jahre. Und ja, ich genau sagte ja vorhin schon, das war ein Typ, der alles so als sein Eigentum angesehen hat und irgendwie, irgendwann hat er angefangen, sich wieder Chef aufzuführen, auch im Lokal und gab Urprobleme, immer wieder auch Aggressionsprobleme, der hat einen Barhocker von mir zertrümmert und so Geschichten. Das war alles noch nicht körperlich. Und einmal gab es eine Situation, als er mit meiner Kollegin diskutiert hatte, und zwar wirklich was völlig Blödsinniges auch, aber er ist ihr so zugestiegen, also so nahe gekommen, und es waren übrigens 4 Männer anwesend, inklusive meinem Freund, die dabei zugeschaut haben, und ich bin halt jemand, wenn ich sehe, so Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten oder der Stärkere auf den Schwächeren, ich kann nicht anders als mich einmischen. das ist ein Impuls, da denke ich auch nicht drüber nach, oh, machst du das jetzt oder machst du das nicht, weil ich mach's dann einfach. Ja, und habe ihn dann sozusagen auf mich abgelenkt, dass er von ihr weggeht, weil sie doch noch also ein kleines Stückchen kleiner war als ich und er ungefähr so 2 Zentimeter größer als ich. Und habe dann mit ihm auch diskutiert, eben über diese Sache. Es ging um einen Regler für das Kühlpult, weil sich das immer verdreht hat und das hat sich dann entweder in die warme Richtung oder halt in die Eisrichtung verschoben. Und er hat dann gemeint, ja, dann stelle ich das jetzt so ein und ziehe einfach den Stöpsel da ab, dass man das nicht mehr verstellen kann. Und alles so, hey, das kannst du ja nicht machen, wir haben ja keine Kontrolle mehr dann über die Geschichte. Aber er hat sich halt super im Recht gefühlt. Du musst dir mal vorstellen, so eine scheiß Kleinigkeit, ja. Daraus ist entstanden, dass wir mega diskutiert hatten und er irgendwann so nah vor mir stand und ich bin ja normalerweise immer so dann aus dem Weg gegangen und diesmal nicht. Und mit einem Mal wusste ich, jetzt gleich passiert's. Und ja, er war schon am Schwung holen und hat mir eine richtig fette Kopfnuss gegeben. Keiner der Männer, die da waren, haben darauf reagiert. Keiner. Nicht einmal, als ich sagte, ruf die Polizei.
Nicht schön. Nicht schön.
Nicht einmal, mein Freund. Ja, friedliebend und alle lieb und toll und schön, ja, aber ganz ehrlich, wenn es körperlich wird, und er hatte halt ein mega Aggressionspotenzial. Ja, gab dann später eben auch die Situation, da hat er mich vor meinen Kindern gegen die Wand geschleudert und ich bin mit dem Kopf so, also da war so ein hohes Fenster und ich bin, das hat ein ganz tiefes Fenstersims und ich bin mit dem Kopf auf dem Fenstersims gelandet und mit der Rückenpartie halt gegen die Wand gedonnert. Tagelange Schmerzen und so. Keiner hat irgendwas gemacht und das war für mich halt einfach auch dann der Punkt, wo ich dann zu meinem Freund gesagt habe, okay, du willst ihn da nicht rausschmeißen, weil du Angst hast, dass er da irgendwie dann Terror schieben wird und dir noch mehr schadet. Ich ziehe jetzt daraus meine Konsequenz und komme nicht mehr in die Arbeit, weil ich habe in dem Lokal natürlich gearbeitet, erst als Kellnerin, später als Köchin und habe mich dann wirklich geweigert, über einen Monat in die Arbeit zu gehen. Und was glaubst du, was die erste Situation war, warum ich wieder in die Arbeit gegangen bin?
Was die erste Situation war, dass er ausgezogen ist?
Ah, ja, aber nur zwangsweise. Nämlich mit der Polizei ist er ausgezogen. Es war Zeugnisverteilung und keine Ahnung warum, wieso, weshalb er ist. Das hat er halt als Ausrede nachher genommen, weil mein Freund ihm nicht das Zeugnis meiner Tochter zeigen wollte, obwohl der damit nichts zu tun hatte und an dem Tag Zeugnisverteilung war, hat er ein Messer aus der Küche geholt und hat es meinem Freund an die Gurgel gehalten. Meine Kochkollegin, die war damals eben auch in dieser Situation da, ich ja nicht. War schon nachts und er war natürlich betrunken, Bier, Schnaps und wahrscheinlich auch eine Nase voll gepudert. Hat er eben dieses Messer genommen. Sie hat dann mit Engelszungen auf ihn eingeredet und hat ihm das Messer abgenommen. Und was macht er? Er rennt wieder in die Küche und holt sich ein neues Messer. Er hat jetzt, also mein Freund hatte keine großen Verletzungen, nur hier so einen Schnitt an der Wange halt, ja, weil das halt so passiert ist. Und er hatte halt dagegen gedrückt, dass er mit dem Messer halt auch nichts machen kann. Dann ist er mit der Polizei abgeholt worden, weil Nachbarn das Theater mitgekriegt hatten. Nicht, weil jemand von denen die Polizei gerufen hat, nicht einmal hier die Kollegin, sondern Nachbarn haben die Polizei gerufen und haben ihn dann mitgenommen. Und er war ja dann auch den ganzen Sommer über in U-Haft. Und es gab dann eine Gerichtsverhandlung und so weiter und es gab auch eine einstweilige Verfügung wieder und das Jugendamt hat sich eingeschalten, so nach dem Motto, also er hat gar keine Rechte mehr, wenn er etwas will, was seine Tochter betrifft, dann muss er sich zum Jugendamt begeben und das einfordern. Also ich muss gar nichts mehr machen. Nach der Gerichtsverhandlung, also es war dann alles noch lange schwierig, aber ich habe halt eben wieder gemerkt, meine Tochter, weißt eh, die war dann schon in einem Alter, wo sie dann auf Rebellion gegangen ist, so, ihr Vater ist der Held, ich bin die Böse. So grob umschrieben. Ja, und ich habe dann halt gedacht, okay, du kannst dem Kind nicht den Vater entziehen, wenn sie das möchte. Ihr tut er ja nicht. Also da war ich mir auch sehr sicher, dass er ihr nie was tun würde. Nur ich muss mich nicht mehr mit ihm treffen. Da habe ich gesagt, okay, du bist alt genug, ihr könnt euch treffen und könnt da eure Zeit miteinander verbringen, aber lass mich da raus. Ja, also inzwischen können wir wieder normal miteinander telefonieren, alles ist soweit okay, aber treffen und so, da habe ich gar kein Interesse mehr. Wenn mir das Jahre die Nerven kaputt gemacht hat, ich sage ja immer, ich habe keine Nerven mehr und das liegt an ihm, ja, also das war jahrelanger Terror, weil diese Messerattacke oder das, wo er mich da irgendwo gegen die Wand geschleudert hat, das war tatsächlich Ekstase, ja. Aber davor waren ja so viele Kleinigkeiten, permanenter Stress jeden Tag, er da sich wieder Chef aufgeführt, so getan, als wenn alles ihm gehören würde und so weiter und so fort. Ich kann einfach nicht mehr. Also meine Nerven sind wirklich kaputt. Das ist kein blöder Spruch. Ich habe keine mehr.
Ich frage mich immer, wie so solche Männer so viele Chancen bekommen. Ich meine, die ich solche Geschichten höre, es ist tragisch genug, was er alles gemacht hat und dass er so ein. Jetzt haben wir die Geschichte gute Väter, schlechte Väter eindeutig gehört. Ne, das würde ich mal ganz klar so zusammenfassen. Aber ich frage mich das immer wieder auch. Bei meinem Stiefvater habe ich mir das gefragt, warum kriegen solche Männer immer so viel Chancen? Warum bleiben die Frauen so dermaßen immer bei solchen Totalversagern irgendwo? Und
eine Beziehung hatte ich mit ihm ja nur 3,5 Jahre ungefähr.
Und alles andere war so ein Umgang einfach nur, ne?
Ja, alles andere war halt aus Mitleid.
Genau.
Freundschaft.
Aber auch da die Chance.
Das weiß ich, ja. Also, und ja, eben, ich bin halt jemand auch, der sehr empathisch ist und eben gerade diese Geschichte, er wäre sonst obdachlos und müsste auf der Straße schlafen. Aber das war nach dieser Attacke, war für mich erledigt. Kein Mitleid mehr, kein gar nichts mehr. Da habe ich dann echt gesagt, hey, Alter, das war das Allerletzte, was du machen konntest. Jemand, der dir, obwohl er gar nicht hätte müssen, eine Unterkunft gibt, dich mit durchfüttern, der eigentlich nur leiwand zu dir war, mit demjenigen mit dem Messer auf den loszugehen. Wow, das ist echt eins drüber, ja. Und mein Freund hat mir das ja nie geglaubt, dass er so irre werden kann. Der hat immer gedacht, ich übertreibe. Ja, und er hat ja dann schon den Terror im Lokal mitgekriegt, eben bis zur letzten Aktion. Und erst da hat er dann auch gesagt, okay, es reicht. Weißt du, wie ich meine? Und da bin ich schon lange ausgestiegen und habe gesagt, nö, du, ich komme auch nicht mehr in das Lokal. Solange er da ist, komme ich nicht mehr. Und ich habe das eiskalt durchgezogen, obwohl ich auch Mitleid gegenüber meinem Freund hatte, weil ihm natürlich jemand gefehlt hat, der arbeitet. Aber das war in dem Fall nicht mehr mein Problem. Er hat mich 2-mal körperlich angegangen. Für nichts, für einen Scheiß. Und keiner hat er irgendetwas dagegen übernommen, unternommen, dass er fernbleibt.
Diese Naivität von äußeren Personen sind manchmal auch ziemlich heavy, ja.
Also, weißt du, wenn ich das dann so alles erzähle, ich meine, ich habe jetzt wirklich viel ausgelassen, weil wir würden sonst hier 5 Stunden reden.
Ja, und du hast jetzt schon übrigens eine halbe Stunde am Stück geredet. Das fand ich mal richtig nice. Aber es macht.
Das war Scheiß, ja.
Ja, jetzt haben wir schon eine Stunde und 13 gleich. Aber ja, das ist supi. Ich fand das super interessant gerade, weil ich finde es schön, wie du ausgeholt hast ein bisschen. Und zumindest trotzdem sehr deutlich rübergebracht hast, was er für ein Mensch war, auch wenn es nicht alle Geschichten waren. Das muss man manchmal gar nicht. Man muss nur die teilweise wirklich relevanten Stories. Und ich glaube, dass das die Stories waren, die jetzt auch am meisten dich nur an ihn erinnern und die am meisten verursacht haben bei dir.
Naja, weißt du, das Problem ist ja, deswegen war die Geschichte ja auch so lang. Du kannst gar nicht vom Anfang plötzlich zum Ende springen.
Richtig.
Weil sonst gar keiner versteht, wie es dazu eigentlich kam, wie diese Steigerung war. Ja, also das, manchmal geht es gar nicht anders, dass du so ausholst, weil das alles ja ineinander hängt.
Richtig, ja. Ich fand das jetzt auf jeden Fall hast du gut gemacht und vor allem angefangen mit diesem Stehen lassen zum Beispiel. Ja, schon mal da. Gewisse Züge hat man da schon mal kennengelernt von ihm. Hat er jetzt eigentlich offiziell psychische Probleme? Hat er sich da mal Hilfe gesucht oder ist das für ihn auch weiterhin, nö, ihm ist alles gut?
Ihnen ist alles gut. Ich meine, weißt du, man muss natürlich sagen, also seine Mutter kommt aus der ehemaligen DDR und er ist als Kind, da bin ich mir sicher, ziemlich schwer traumatisiert worden durch gewisse Geschichten. Also eine Geschichte, die er mir mal erzählt hat, die ist mir ziemlich in Erinnerung geblieben, weil das auch zeigt, was seine Paranoidität war. Also er ist als Kind, wenn die in die DDR gefahren sind, wurden die erstmal auf so eine Isolierstation gebracht. Und er war dann alleine in einem Kinderbett in einem ganz leeren Raum, nur mit Kameras irgendwie. Ja, ich kann das nicht verifizieren, ob das wirklich so war oder ob das auch in seinem Kopf irgendwie, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall war seine Mutter auch nicht bei ihm. Und also es war irgendwie eine ganz schräge Geschichte. Und da kann ich dir jetzt mal was Halblustiges erzählen. Ich meine, das sieht man mal, wie gestört er ist, aber es war wirklich was Lustiges, weil wir sind hinten bei ihm in der Wohnung gesessen. Und er fängt dann plötzlich an, weil er halt wieder seinen Schuss im Socken hatte. Also es war halt schon so leicht aggressiv, ja, aber, also so vom Ton, die Diskussion. Und dann fing er an, ja, und ich habe hier überall Kameras installiert. Die sitzen hinter der Tapete und da in der Ecke, die siehst du nur nicht. Und was weiß ich, ja, also da siehst du einfach, wie krankhaft das eigentlich ist, ja. Ich meine, es klingt halt lustig, wenn du das jemandem erzählst. Der erzählt dir da, es ist die Kamera hinter der Tapete und du denkst so, okay, ja, klar, natürlich, alles in Ordnung. Ja, also ich muss darüber heute lachen. Ja, in der Situation war ich natürlich auch ziemlich dann dabei bei der Diskussion, um die es da ursprünglich ging. Ich weiß nicht mehr, um was es ging. Es ist auch völlig irrelevant. Ja, weil das, was daraus passiert ist. Also ich habe ihn ja tagelang danach, als er wieder normal war, damit aufgezogen mit seinen Kameras hinter der Tapete. Und ich sag, was hast du eigentlich geglaubt? Welcher Idiot dir das glaubt?
Okay, ja. Ja, und es ist wirklich, das ist so halb lustig, halb irgendwie strange, weil man auch sich denkt, ja, wo muss das angefangen haben, gell? Dass sich das so einprägt, dann natürlich beim Aufwachsen. Und dann bleibt es bei einem natürlich drinnen irgendwie, gell? Und ja, es klingt schon ein bisschen nach Schizophrenie und vor allem auch seine Gewalthandlungen, die jetzt auch nicht immer gegen jemanden waren, aber dann mit dem Messer natürlich auch wieder so eine Sache, wo man so das Gefühl hat, er weiß nicht weiter. Es muss er irgendwie so sich abreagieren. Und sind wir froh, dass da nichts Schlimmeres passiert ist, auf alle Fälle. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, du hast auch angesprochen, deine mentale Gesundheit hat auf jeden Fall gelitten. Du hast keine Nerven mehr. Das hast du mir auch im Stream öfter mal erzählt. Und das kann man sich wirklich, man kann dich ja dabei wirklich wörtlich nehmen, ne?
Ja.
Ja. Dann hast du auch erzählt von deiner Selbstständigkeit, die heute auch noch Bestand hat. Und ja?
Die hat heute noch Bestand, aber ich bin nicht mehr vor Ort und sie wird jetzt demnächst niedergelegt. Aber nur, um sie hier wieder aufzunehmen, wo ich jetzt momentan bin.
Genau, wir kommen jetzt nämlich so ganz langsam Richtung Ende. Wir haben jetzt diesen Riesenpunkt erstmal hinter uns gelassen mit ja, mit dem Menschen, der ja, wie ist das Verhältnis ganz kurz zum Abschluss nochmal zwischen der Svenja und ihm heute?
Sehr gut, sehr gut. Ja,
Sehr
also
gut
sie verstehen
sogar.
sich gut. Und ja, also tatsächlich, er bemüht sich jetzt auch total um sie. Und also ich will nicht sagen, er trägt Verantwortung oder sonstiges, aber er bemüht sich in seinem Rahmen für sie da zu sein. Und wenn, wie wir noch in Wien waren, eben, da hat er sich auch regelmäßig mit ihr getroffen und hat ihr auch mal schöne Sachen gekauft und so Sachen, ja, oder ihr mal Taschengeld gegeben, was er früher nie gemacht hat. Ich war immer für alles alleine zuständig.
Und Svenja erzählt auch dir, dass er sippitoppi sich verhält ihr gegenüber und
Also ihr gegenüber war der nie blöd.
das ist echt bewundernswert, oder?
Schon total. Krass. Also sie muss ihm wirklich sehr, sehr, sehr wichtig sein. Und er liebt sie auch. Davon bin ich überzeugt. Ja, sonst hätte ich ihn ja auch nie mit ihr allein gelassen. Ja, aber ich habe nie eine Gefahr ihr gegenüber gesehen. Und warum hätte ich jetzt, natürlich, ich hätte sagen können, ich erspare mir ganz viel und trenne das einfach und mache einen Cut und mein Kind muss das so hinnehmen. Aber ich glaube, das wäre so im Nachhinein gesehen keine gute Idee gewesen, weil das auch bei ihr was gemacht hätte. Ja, und sie weiß, wie er drauf ist. Also sie sagt ja selber, er ist verrückt, aber sie liebt ihn trotzdem. Ja, aber sie weiß, dass sie nicht alles so auf die bare Münze nehmen muss oder dass er halt nicht der Zuverlässigste ist. Ja, also das weiß sie alles, aber sie kann damit gut umgehen. Natürlich ist sie manchmal ein bisschen traurig, wenn er nicht zurückruft. Aber im Großen und Ganzen haben die ein tolles Verhältnis und er war immer, immer gut zu ihr.
Ein versöhnlicher Abschluss zu diesem Thema mit ihm auf jeden Fall. Nach den Geschichten, die aber halt mit dir gelaufen sind. Aber ich finde es schön, dass er da wenigstens da diese Welt heile gelassen hat. Ne? Das ist ganz wichtig, weil manche zerstören beides.
Oh, aber weißt eh, wenn da was gewesen wäre, in irgendeiner Weise.
Eine Situation, da wärst du sofort viel, viel weg gewesen.
Dann wäre niemals das dann so entstanden. Dann wäre Feierabend gewesen. Ja? Also sobald ich da eine Gefahr gesehen hätte. Ganz ehrlich, also was ich mitmache, ist eine Sache, aber meine Kinder haben besonderen Schutz einfach.
Da wärst du auch schon viel früher gegangen, ja klar, logisch. Finde ich auch ganz wichtig, dass man das so sagt. Und dass es gibt Väter da draußen und Mütter da draußen, es gibt nicht immer nur die Väter, aber es gibt auch Mütter, die mit dem Ex-Partnerin, nicht wirklich gut klarkommen sind und Katastrophengeschichten haben, aber man hat immer die Chance, mit dem Kind etwas heil zu halten und etwas besser zu machen oder gut zu machen oder wenigstens dem Unschuldigen in dem Fall, und das sind ja die Kinder, eine gewisse heile Welt zu bieten, die wichtig ist. Man braucht diese gewisse heile Welt auch. Es ist nicht immer alles heile Welt, das wissen wir alle. Ich bin ja auch ein Scheidungskind. Und auch da habe ich ja auch meine Geschichten erzählt in meinen Podcast-Folgen, die bezüglich meinen Stiefvater und Co. Und dass da auch nicht alles glatt gelaufen ist mit der Family manchmal und so. Aber das habe ich ja alles irgendwo auch hinter mir gelassen und das ist auch in Ordnung, dass es gelaufen, wie es gelaufen ist. Und ich finde es schön, dass man da nach vorne blicken kann. Das ist das, was das Leben auch manchmal ausmacht. Man später, wenn man älter ist, in Klammern älter, blickt man zurück und ja, das sind Geschichten, die gehören zu einem und die sind wichtig, dass man die auch beibehält und erzählt. Mit manchen kann man abschließen, mit manchen darf man auch erzählen, um andere eher zu inspirieren, etwas vielleicht anders zu machen oder zu sagen, hey, es geht mir ähnlich oder so. Es gibt Menschen da draußen, denen geht's auf jeden Fall. Es gibt so viele Fälle da draußen von häuslicher Gewalt etc., aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Mal und auch für einen Livestream mal. Ich danke dir erstmal für deine Offenheit, was das hier angeht. Und ich wollte jetzt noch gerne ein was anderes mal ansprechen. Und zwar, wir beenden den Podcast mit ein paar lockeren Fragen. Ich würde mal bedeuten, ich habe mir so ein paar aufgeschrieben gehabt. Was tust du denn am liebsten, wenn du alleine bist, zum Beispiel?
Ich alleine bin, was mache ich damit? Nein, nicht das, was jetzt alle denken, ja.
Jetzt denkt natürlich jetzt sofort wieder alle.
Also tatsächlich, wenn ich alleine bin, das bin ich ja relativ selten, aber wenn ich alleine bin, chill ich am liebsten tatsächlich, ja. Ich schaue mir irgendeine Diskussion auf YouTube an, meistens politisch orientierte Geschichten, die ich mir dann einfach so reinziehe, oder aber eben Mord und Totschlag hier, True Crime Geschichten. Ja, also die kann ich ja wegsuchten und ich weiß gar nicht, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe alle Geschichten schon gehört, kann mir die aber nie so alle bis ins Detail merken, sondern merk's dann halt, während ich den nächsten Podcast höre sozusagen, merk dann, ach ja genau, da war das, das und das, da fällt mir dann alles wieder ein.
Das ist ein absolutes Hobby von dir. Und bist du dann dabei auch am Putzen, zum Beispiel?
Oftmals, ja. Ich meine, jetzt gut, durch Twitch hat sich das ja auch ein bisschen verändert, weil ich ja oft dann auch auf Twitch bin und irgendwelche Musikkanäle besuche. und so. Und da, wenn ich dann alleine bin, ich habe dann tatsächlich trotzdem meine Kopfhörer auf. Also ich bin ja eigentlich jemand, den man selten ohne Kopfhörer sieht.
Mhm.
Und tingel dann durch meine Wohnung und mache alles Mögliche an Hausarbeit, ja. Also ich bin ja oft auch bei dir im Stream, wo ich dann nebenher koche oder abwasche oder keine Ahnung. Ja, das ist halt einfach, auch wenn wir miteinander reden. Weil ich habe ja dieses Funkmikrofon und die Funkkopfhörer. Da kannst du halt überall hingehen, Sachen nebenher erledigen, zeiteffizient nutzen. Ja, du hast so deinen Spaßteil und auf der anderen Seite bringst du aber auch die Sachen, die deine Pflicht sind, zu Ende. So, ja, das ist ganz cool.
Ja, ich mache das lieber nicht so. Und ja, du hast noch momentan Glück bei mir mit dem Stream. Noch ist mein Chat einfach sowas von total brav langweilig, dass du als Mod ja auch nicht viel zu tun hast.
Genau.
Es kommt keiner rein und sagt, Kristen, zieh die nackt aus. Oder so Sachen.
Ja, aber das ist ja nichts Schlimmes. Da gibt's ja schlimmere Sachen, ja. Also wenn da richtige Beleidigungen losgehen und so, natürlich. Aber das kann dir auch in einem kleinen Chat passieren.
Ja, toi, ich möchte es nicht verschreien, bis jetzt ist alles tippitoppi. Aber wenn mir jemand mal sagt, ich soll mich nackt ausziehen, dann weiß ich, dass mein Stream gesperrt wird, weil das möchte keiner sehen.
Nur wenn du es machst. Nur weil es jemand gesagt hat, wird der Stream nicht gesperrt, ja? Nur wenn du dann sagst, ja klar, mach ich
das. Ja. Ah, 1000 Kanalpunkte, ja klar, so, leg mal los. Nein.
Sehr geil, die Kanalpunkte, oder? Und dann machst du so Nippelkleber und so.
Bei meinen Spaß. Tollen Brüsten. Ja, diese Welt haben wir auf jeden Fall mit dem Streaming für manche ein bisschen besser gemacht. Davon bin ich überzeugt. Und manche machen die Welt für uns ein bisschen besser, weil wir streamen mit Leuten, die auch uns gut tun, denke ich. Und da habe ich ja am Anfang des Streams jemanden angesprochen. Und aber ich habe die Frage generell an dich auch. Was würdest du jetzt von deiner Seite aus tun, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen? Es ist egal, ob jetzt die Umwelt, ob es die Welt von einem Umwelt ist, ob es die Welt, keine Ahnung. Was so? Und Streamern?
Also mein Motto beim Streaming ist ja, wenn ich streame, ich möchte ja hier das Positive verteilen.
Mhm.
Ich möchte, dass die Leute in meinen Stream kommen. Das ist alles nicht ernst. Da ist nichts professionell oder irgendwas, sondern das ist wirklich einfach nur, damit die Leute reinkommen, mal abgelenkt werden für ein paar Minuten, Stunden, was auch immer, wie lange auch immer sie da sind, von ihrem ganzen alltäglichen Scheiß. Mhm. Leute, wir haben so viel Ernsthaftigkeit in unserem Leben, den ganzen Tag. Ich muss im Stream nicht Ernsthaftigkeit verbreiten. Mhm. Ich kann gute Laune, Positivität, Partystimmung. Ja, so, das ist so mein Ding und das ist auch das, wo ich eigentlich so die letzten Jahre durchs Leben gehe. Ich war früher nicht so viel am Lachen oder Grinsen oder so. Ja, zu mir haben eher immer alle gesagt, oh, lach doch mal. Ja, weil ich meine, sorry, mein Gesicht ist mein Gesicht. Und ich kam mir immer blöd vor, mit einem Dauergrinsen durch die Welt zu laufen. Und das mache ich heute auch noch nicht. Aber wenn ich in Aktion mit anderen Menschen bin, bin ich eigentlich hauptsächlich am Lachen.
Mhm.
Und ich versuche auch immer in jeder Situation das Beste zu sehen. Ja, also ich hatte letztens, erst vor ein paar Tagen war ich in einem Discord und da kam halt einer dazu, der da meinte, oh, unser Leben ist so scheiße überhaupt. Und dann habe ich gesagt, naja, eigentlich, also weil er dann über die Politik anfing, habe ich gesagt, naja, so ein bisschen liegt's auch an dir, was du daraus machst, ob dein Leben scheiße ist.
Mhm.
Ja, wenn du natürlich alles nur negativ siehst, wird alles nur negativ sein. Sei doch einfach mal dann auch dankbar über die kleinen Dinge, die gut laufen. Und das muss jetzt nicht nur sein, hier, ich bin morgens gesund aus dem Bett gekommen. Ja, sondern du hast dir ein tolles Essen gekocht. Du hast ein paar schöne Stunden mit Menschen, die dir wichtig sind, verbracht. Mhm. Du hast Freunde.
Mhm.
Ja, also allein dafür, also ich bin ja jemand, der sich die letzten Jahre in Wien sehr zurückgezogen hat und alle Freunde so von sich weg hat. Also ich habe niemanden mehr, wo ich jetzt sage, oh, ist mir unheimlich wichtig.
Mhm.
Ja, es gibt Menschen, mit denen rede ich gerne und so weiter, aber es gibt da niemanden, also abgesehen von meiner großen Tochter, die noch dort ist, ja, die schon natürlich, aber so Bekannten- oder Freundeskreis, also ich würde nicht einmal sagen, dass ich einen Freundeskreis habe, ich habe einen Bekanntenkreis.
Okay, ja, ja, ist schön, dass du das unterscheidest, ja. das Wort Freundschaft soll was benutzen, auch bedeuten, ja.
Ja, ich habe ja leider Anfang diesen Jahres? Also bitte schau, ich bin schon wieder so scheiße unterwegs. Es war Anfang diesen Jahres, habe ich mich von meiner langjährigsten Freundin getrennt, sozusagen. Die hat mich schwer enttäuscht. Und ich habe einfach gesagt, weil das nicht das erste Mal war, einfach gesagt, weißt du was, ich habe da gar keinen Bock drauf und ich bin darauf auch nicht angewiesen, denn ich bin in meinem Leben glücklich. Mir fehlt nichts. Mir geht es gut. Ich habe eine tolle kleine Familie. Mhm. Ich habe so weit tolles Umfeld mir geschaffen. Ja, und mir reicht es tatsächlich der Austausch im Discord mit den Leuten, weil das Geile daran ist, wenn ich keinen Bock mehr habe, drücke ich aufs Knöpfchen, mach aus und es ist fertig. Genauso wie mit meinem Stream. Genieße die Zeit mit den Leuten. Und ich unterhalte mich gern mit denen. Und die dürfen mir auch gerne hinterher schreiben. Und ich schreibe auch zurück. Mhm. Bis zu einem gewissen Punkt. Den hatte ich ja letztes Mal auch in meinem Stream angesprochen, was mich ja ziemlich nervt. Und das ist hauptsächlich ein Frauenproblem, gerade in der Streamerwelt oder online überhaupt, dass Männer Frauen irgendwie immer als Beute sehen und du dann halt irgendwie so angeschrieben wirst. Und am Anfang ist dieses Gespräch immer relativ harmlos.
Ja.
Und irgendwann schreibt dir jemand, der dich... Keine Ahnung, lass es 20 Mal sogar sein, dass er dich im Stream gesehen hat und du mit ihm mehr oder weniger kommuniziert hast, so wie du es halt mit allen tust.
Ja.
Ich hab dich lieb. Ich find's toll, mit dir zu schreiben. Findest du's auch toll? Hallo Schnucki, hallo Schätzchen. Hey Leute, lasst mich mit sowas in Ruhe. Wenn ich das jetzt zum Chris aus Spaß sag, hey Schätzchen, oder er mal zu mir, dann ist das nochmal eine andere Basis, weil wir ja ganz viel auch privat plaudern, ja, aber wenn da irgendeiner kommt, der mit mir 5-mal auf Instagram hin und her geschrieben hat, oder der mir in meinem Stream war und mir erzählt, wie verliebt er in mich ist, sorry Leute, das kann nicht sein und es ist nicht glaubwürdig und ich finde es ganz, ganz schlimm, weil mich das dazu bringt, dass ich mit dir nicht mehr schreiben möchte, ja, und gewisse Fragen, also ich habe ja schon, also ich habe da wirklich einen, der mir wirklich viele hin und her geschrieben hat und ich habe schon auf gewisse Sachen habe ich schon gar nicht mehr reagiert gehabt und wenn er sich das nächste Mal wieder normal gemeldet hat, habe ich mit ihm weitergeschrieben, aber jetzt ist einfach bei der letzten Frage, wollen wir uns mal treffen? Nein, wollen wir nicht. Ganz ernsthaft, also es gibt sicher Menschen, mit denen ich mich treffen möchte, aber das ist nicht nur, weil die bei mir im Stream waren. Vielleicht gibt's irgendwann mal ein Streamer-Treffen, das will ich nicht ausschließen, ja?
Ja.
Aber nicht zu diesem Zeitpunkt und nicht, dass ich mich hier mit irgendjemandem, den ich noch nicht einmal ein Bild gesehen habe, noch nicht einmal ein Foto, geschweige denn ein Videochat oder sonst irgendwas, oder mit dem ich nicht eine gewisse Zeit einfach schon kommuniziert habe, mit dem werde ich mich nicht treffen. Genauso wie die bescheuerte Frage, wo wohnst du? Also wo wohnst du jetzt? Weil ich bin ja umgezogen. Ja, und dann sage ich, ja, hier, nee, da und da. Ja, wo genau? Ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil ich mich schützen möchte. Vor was musst du dich schützen?
Oh, ja.
Was, Leute, vor was muss ich mich schützen?
Von mir doch nicht, gell?
Ich muss mich vor den Zuschauern schützen, die ihre Grenzen nicht kennen. Ich habe ganz, ganz tolle und liebe Zuschauer, wirklich. Die sind alle supi und ich mag die alle so in ihrer Art, insofern wie ich das abschätzen kann über den Stream.
Ja.
Die wirklich treu sind, die oft da sind, aber und die auch nicht mir so komische Sachen schreiben übrigens. Ja, also nicht alle schreiben mir komische Sachen, das muss ich gleich mal klarstellen. Und das sind mir die Liebsten, die in meinen Chat kommen, die sich mit mir chillig unterhalten, wir ein paar lustige Stunden haben, wir abtanzen, Party machen und dann ist es auch wieder gut. Mhm. Mir mal ein nettes Kommentar auf Instagram hinterlassen, alles schön, ich habe nichts gegen Kommentare. Aber bitte Leute, kennt eure Grenzen. Ich bin kein Wildfleisch, das man irgendwo aufreißen gehen kann. Interessiert mich gar nicht. Ich komme gerade aus einer fast 13-jährigen Beziehung. Ich habe die Schnauze voll von Beziehungen. Ich brauche das auch nicht.
Okay. So.
Ich habe euch trotzdem alle lieb.
Ich möchte kurz zur letzten coolen Sache kommen heute. Danke übrigens für diese tollen Worte, weil die sind auch wichtig, dass man die mal sagt. Ganz wichtig. Weil als Frau hat man es einfach eine andere Welt online als Mann, muss ich ganz klar sagen. Ich erlebe solche Dinge gar nicht. Nicht im Anstand, ja.
Ja, weißt du, uns Frauen wird aber auch auf der anderen Seite unterstellt, wir haben überall den Tittenbonus.
Genau.
Nein, den hast du nur kurzfristig. Genau. Dass du mit irgendwelchen sexy Geschichten die Leute an dich binden kannst, passiert seltenst, außer du hast nur solchen Content, wie jetzt zum Beispiel diese ASMR-Frauen da, die da den ganzen Tag das Ohr ablecken und ins Mikrofon stöhnen, ja? Aber ansonsten bindest du solche Leute nicht. Die bleiben bei dir, weil sie dich sympathisch finden und nicht, weil du einen fetten Ausschnitt trägst.
Auf jeden Fall, ich möchte jetzt noch eine Sache fragen, und zwar Dinge, die du vom Onkel Chris lernen kannst und ich von dir. Ich möchte anfangen, die ich gern von dir, all das, was ich von dir lernen möchte, und zwar, dass ich mal auch so ein tolles Verhältnis zu meinen Kindern haben werde in Zukunft, wie du es hast. Das ist bewundernswert, dass man Dinge durchsteht gemeinsam, dass man, das ist das, was ich auf jeden Fall mir mitnehmen möchte von der Geschichte heute, dass du auch, egal wie es mit zwischen dem Partner und dir läuft, immer auch die Kinder irgendwo ja neutral lässt. Das finde ich bewundernswert, das haben meine Eltern nicht geschafft. Möchte ich auch beibehalten, sondern ich möchte auch von dir lernen, das möchte ich von mir generell, möchte das für mich mitnehmen, dass das das Wichtigste überhaupt ist und dass das den Kindern eben gut tut, dass die trotzdem zu beiden Eltern immer ein gutes Verhältnis haben. Ich würde noch von dir lernen wollen, dass man durchhält. Das ist auch eine starke, aber auch Dinge mehr wahrnimmt, die vielleicht einem nicht gut tun. Das hast du vielleicht zu lange gebraucht dafür. Aber schlussendlich gibt es schon die paar Dinge aus diesem Podcast, die ich heute von dir lernen möchte. Jetzt vielleicht gibt es ja auch generell Dinge, du auch von mir gerne übernehmen würde, also was du an mir bewunderst, was auch immer. Man sollte ja auch solche Dinge auch gerne mal voneinander sagen, was man am anderen toll findet, weil man ja nicht weiß, wie das Leben verläuft, ne?
Stimmt. Also, ich hätte gern deine Ruhe. Du bist ja ein Geduldsesel hoch 10. Du hast immer eine sehr ruhige, angenehme Stimme. Ja, das ist ja etwas, was mir nicht so gelingt. Also es gibt auch Dinge, da bin ich ruhig und gelassen und denke, ach komm, lass doch. Und ich bin auch total flexibel und so und denke dann, okay, was jetzt aufregen oder Wirbel machen. Aber weißt eh, ich bin halt selber manchmal auch sehr angespannt. Mhm. Und da hätte ich gern die Ruhe. Die hätte ich auf jeden Fall gern. Das ist eine coole Geschichte. Das ist auch eine ganz gute Eigenschaft eigentlich, die jeder erstrebenswert finden sollte, ruhig zu bleiben und die Stimme nicht zu erheben. Das ist etwas, was ich halt immer noch nicht kann. Wenn du mich an der Zündschnur hast, dann explodiere ich. Aha. Ich explodiere aber nur kurz.
Okay.
Und wenn es raus ist, ist raus und ist auch wieder vorbei. Ja, das ist auch eine ganz nice Eigenschaft, weil du halt rauslässt, was dich stört und danach ist wieder gut. Mhm. Aber ich denke mir oft so, mit der Diplomatie der Ruhe kommst du oftmals viel weiter, wie auszuflippen. Oder was bringt es hier jetzt jemanden auf dem Amt anzuschreien, gut, habe ich jetzt schon viele Jahre nicht mehr gemacht, aber was bringt dir das? Ja, weil es ändert nichts an der Situation, es macht ja eigentlich alles, wenn, dann nur schlimmer und nicht besser.
Ich kann dir nur sagen, ja.
Nicht mehr gehört.
Genau, ich kann dir nur sagen, egal was ich jemals, also seit ich diese Ruhe habe, die habe ich eigentlich auch schon nicht immer gehabt, aber meistens schon, seit ich alles, was mit Ämtern, mit Konflikten zu tun hat, seit ich so rangehe, so ruhig eben, gelingt alles viel besser. Und deswegen bin ich ja auch so konfliktfrei in meinem Leben. So, ich habe ja mit niemandem einen Konflikt, weil ich ja dadurch da auch gar nichts aus mir rauslasse, was ich vielleicht später bereuen kann oder werde. Ja, und eher sehr besonnen, wie du schon sagst. Ja, das stimmt. Das habe ich mir auch angeeignet. Das ist auf jeden Fall etwas, was das Leben auf jeden Fall einfacher macht. Und ich durch diese Besonnenheit muss ich nichts rauslassen. Ne? Da staut sich ja eben nichts großartig an. Aber es gibt auch Dinge, die mich immer noch triggern. Da habe ich ja letztens in einem Stream auch gehabt, wenn man zum Beispiel betrunken an der Schule vorbeifährt. Ein Wrestler war halt weiter ein bisschen getriggert. Okay, das ist schon mal eine coole Eigenschaft. Vielen Dank. Ja, aber die bewundert irgendwie wirklich jeder an mir. Selbst mein Chef. Ja.
Ja, die ist ja auch bewundernswert. Also wenn das einer nicht merkt, wie cool das eigentlich ist, dann hat er sowieso das Leben schon verpasst wahrscheinlich und kriegt gar nichts mehr mit. Weil einfach mit Ruhe viel mehr geht. Übrigens bin ich das letzte Mal an einem Amt ausgeflippt. Das war die Deutsche Botschaft. Ja, ich hasse die Deutsche Botschaft in Wien. Ich werde jetzt nicht erzählen, was da passiert ist alles, aber das war eine so super Stresssituation und ich war mit meinen beiden Kindern da und die waren damals noch echt klein und ich bin fast ausgeflippt, ja, weil da nichts funktioniert hatte und diese stocksteifen deutschen Beamten haben mich wirklich zur Weißglut gebracht. Aber egal, die nächsten Male bei der deutschen Botschaft waren dann auch entspannter.
Okay. Gibt es noch irgendwas anderes, was du gerne übernehmen würdest?
Damit ich noch gerne überlegt. Ich weiß nicht, also was wir ja eh schon so relativ gemeinsam haben, das ergibt sich ja aus unseren Gesprächen immer wieder, wir haben einfach halt auch immer was zu erzählen. Das Thema geht nie aus. Wir könnten diesen Podcast jetzt bis ins Unendliche führen wahrscheinlich und wir hätten immer noch ein Gesprächsthema, wo es nicht nur darum geht, wie man keine Ahnung, Ameisen beim Ameisenbau zuschaut oder so. Also jetzt nicht unbedingt langweilige Sachen. Deswegen, das ist eine Sache, ja, die hätte ich gerne, aber die habe ich ja auch. Also
genau.
Quatschen kann ich gut.
Oh ja, oh ja, oh ja. Und ich kann gut zuhören.
Okay. Ganz gut zuhören. Manchmal gibt es von mir auch mal eine Stunde nichts zu hören, aber ich höre sehr wohl zu, was da gesprochen wird. Ich kann auch nicht jeden Tag so viel reden. Ja, es gibt auch manchmal Tage, da rede ich fast gar nichts.
Ja,
bin ich. Aber da bin ich dann halt auch nicht in einem Podcast oder in einem Stream zum Erzählen.
Da bin ich voll bei dir und deswegen, ich überlege mir auch ganz immer oft, was mache ich jetzt für einen Streamtitel? Deswegen wollte ich auch diese Unterscheidung machen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel die auf meinem Discord-Channel übrigens Uncle Chris Show, jeweils mit Unterstrich, findet man mich auf Twitch, habe ich jetzt zwei verschiedene kleine Formate mal für mich gemacht. Einmal den Moonlight Talk und einmal das freie Geschwätz. Beim freien Geschwätz, da weiß man, Alter, da könnt ihr mich überlagern, da habe ich richtig Bock auf alles Mögliche. Haut irgendwelche Links rein, irgendwelche Ideen, was wir uns anschauen. Egal, von Horror-Kurzfilm bis zum halben Porno von mir aus. Scheißegal, aber irgendwas. Wird nicht hochgeladen als VOD, also die wird man nicht auf Twitch finden, aber live auf alle Fälle. Und beim Moonlight Talk entstehen hoffentlich solche Dinge wie jetzt heute mit dir, vielleicht auch manchmal live. Ist natürlich bei mir immer noch ein bisschen mager, weil ich halt einfach nicht regelmäßig streamen kann, aufgrund meiner Arbeit und noch ein bisschen Privatleben, was ich auch noch habe. Wo findet man denn dich nochmal auf Twitch? Kann man jetzt so sagen, du behältst deinen Nickname? Da habe ich auch mal was gelesen, dass du den doch behaltest. Oder wie schaut's da aus?
Ich bin immer noch unentschlossen, weil sich Vienna Charisma einfach falsch anfühlt, weil ich ja nicht mehr in Vienna bin. auf der anderen Seite weiß ich, da hängt auch ziemlich viel dran im Nachhinein. Dann brauchst du einen coolen Namen, den sich jeder gut merken kann. Irgendwas ohne Underlines, ohne Zahlen, ohne XXX davor, ohne OOO davor oder so. Ja, und der Name selbst, Charisma, ist ja vergeben. Der Account wurde 2017 erstellt, so viel weiß ich. Ich weiß nicht, ob diese Person noch online ist. Wäre ich jetzt ein großer Streamer, würde ich mal Twitch anschreiben und sagen, hey, kann man da nicht was machen? Hätte gern Charisma als Name. So ist es jetzt halt echt schwierig. Ich meine, die Labea, die gute Seele, die hatte ja eine tolle Idee mit die Charisma. Da haben wir ja gesagt, das kann man auch negativ sehen, dann dein Charisma. Aber das finde ich schon wieder fast gut, weil ich mag es halt so, weißt du, so extreme Sachen mag ich halt gerne. Es ist halt ein bisschen morbid, okay, aber es ist trotzdem immer noch witzig.
Ja.
Oder La Vita Charisma klingt auch sehr schön. Habe aber, obwohl sie mir die Sorge schon genommen hat, trotzdem ein bisschen Bedenken, ob das nicht zu lang ist. Merken sich das die Leute, ja? Also nur Charisma wäre halt echt geil. Wäre halt so das Optimum. Das kriege ich jetzt nicht und jetzt muss ich halt entscheiden, weil ich will ja auch nicht in einem Jahr wieder meinen Namen ändern.
Richtig.
Also wenn Namen ändern, einmal und das bleibt dann. Und da lasse ich mir jetzt einfach noch ein bisschen Zeit. Es eilt ja nicht. Jeder kennt mich unter Vienna Charisma, findet mich überall unter Vienna Charisma. Von daher lasse ich es jetzt erstmal so, sammle aber weiter Namensvorschläge und vielleicht ist ja irgendwann der Knaller dabei, wo ich sage, okay, damit kann ich leben. Oder aber ich werde unerwartet groß und kann doch mal Twitch anschreiben.
Rheinland-Pfalz-Charisma. Okay. Nee. Liebe Leute, ich frag nochmal, ich liebe Grüße an übrigens auch an Lea B. an Guti und so weiter, die diesen Podcast bestimmt auch hören. Und noch alle lieben Leute da draußen, die mir so noch so einfallen. Liebe Vienna, liebe Patti.
Immer blöd. Hä? Darf ich das kurz sagen? Das ist immer blöd, wenn du jetzt zwei Leute nennst.
Oh ja.
Fühlen sich alle anderen angepinkelt, okay, weil du sie vergessen hast. Aber du kannst jetzt nicht eine halbe Stunde irgendwelche Namen aufsagen. Ja?
Nein, aber wir müssen noch ein bisschen weitermachen. Da hast du recht. Moment, wo habe ich denn die? Den lieben De Blue, den lieben, wer fällt mir denn noch ein? Der liebe die Blutwespe, den Baba Batunek, den, wer weiß noch, da ist dabei. Moon, liebe Run, Gott, der Lars hat ihn bestimmt auch an. Oh Gott, jetzt haben wir uns wirklich in eine Falle gebracht. Tut uns leid, dass wir nicht alle erwähnen. Das ist jetzt nicht stimmt.
Du schneidest einfach den Podcast dort ab.
Okay.
Bevor du anfängst zu grüßen.
Meine Stammhörerin Daisy. den Bitcrusher, dein Mods, dann den Yogi, Gott, wie noch, den Jesus, ach Gott.
Ja, Jugotonradio zum Beispiel, Flimmerkiste.
Wie die Holz sein.
Also, ja, hier, dein Franzose, ich und meinen Namen wieder.
Chesposito, ja.
Ja, genau. Und dann gibt's ja noch HSV Rautendino und keine Ahnung, wie sie nicht alle heißen. Ja, also, das ist halt eben das Problem. Du fängst an, grüßt zwei, drei Leute und alle anderen denken, toll, und mich hat er nicht erwähnt.
Schlagfix, ja. Schlagfix.
Hey, Devil's Falls, Weihnachtsmann.
Der Weihnachtsmann, jawohl. Wer fällt mir noch ein? Die Michelle, ja. Den Minutenschieber, dann, was? Der Morax.
Huhu ist auch manchmal da.
Wer, der?
Huhu.
Huhu, die Huhu, ja, die ja.
Huhu, ja. Die Huhu. Ja, das ist das Problem. Chris, wir müssen jetzt damit aufhören. Ja. Alle Wisi, anderen dürfen Leute, nicht sind böse keine sein. Wisi, ja, Wisi, mein Herz.
Ja, wer ist dein Essiggurkel? Wer war das denn? Der Artipod?
Der Artipod ist mein Essiggurkel.
Oh je, okay. Ja, kann man nicht vergessen.
Aber wir sind ja... Ja, passt schon. Wir sind am Ende.
Wir sind am Ende und live auf Twitch zu finden. Es wird auf jeden Fall mal, ich schätze einfach mal, ins Blaue hinaus eine Episode 3 geben. Mal gucken, ob wir die machen. Vielleicht nicht erst in einem halben Jahr. Aber das kann ich jetzt nicht sagen. Ich danke euch bis hierher. Wer bis hierher gekommen ist, nach 1 Stunde 45, 1 Stunde 46, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir könnten ja auch in mehreren Parts anhören. Hahaha, das sag ich nach 1 Stunde 46.
Viertelstundentakt und dann kommt Werbung.
Und ja. Danke fürs Zuhören und ich weiß nicht, ob ich in der nächsten Zeit öfter mehr wieder Episoden auf meinem Podcast raushaue. Ich habe den ja ein bisschen arg vernachlässigt, aber mir geht's wie gesagt gut und uns geht's allen gut. Bleibt gesund, habt eine coole Zeit, habt Spaß am Leben und dann übergebe ich das Wort an Vienna und ich sag Ciao for now, so wie sie dann auch.
Ja. Das unbedingt sag, ja, schauen wir mal, ob ich dich ärgere oder nicht ärgere, ob ich nett bin. Weil ich bin nämlich die Einzige, die das bisher noch nicht gesagt hat im Podcast. Ja, ich danke euch allen fürs Zuhören. Es war mir mal wieder ein Volksfest. Wer durchgehalten hat, so lange Hut ab. Ja, es ist doch langer Stoff, verrückter Stoff. Aber ja, hört halt dazu zum Leben und man sieht, es geht trotzdem wieder bergauf und nicht alles ist nur schlecht, auch wenn man mal wirklich schlechte Phasen hat. Es wird immer wieder die Sonne aufgehen und somit sage ich Ciao for now.